Kalispera und guten Abend. Herzlich willkommen zu Tischlein Deck, die Folge Nummer 32. Ich bin Simon und melde mich hier schon wieder gehorsam von meinem Standpunkt aus, ohne überhaupt schon die letzten beiden Folgen hochgeladen zu haben. Die letzten beiden Folgen 30 und 31, die ich gestern und vorgestern aufgenommen habe, sind immer noch hier auf meinem privaten PC und nicht in der Sphäre des freien Internets, weil das war mir jetzt zu viel Arbeit und ich wollte einfach weiter auf diese Weise hier produktiv sein und was rausschaffen aus meinem Inneren, noch mehr Worte und Vorstellungen herausbringen. Oder wie dieser eine buddhistische Mensch da sagt, die geistigen Gebilde, das finde ich so einen wunderschönen Begriff, der geistigen Gebilde, die da im Inneren sein sollen. Da gibt es solche Gebilde und jetzt ist wichtig, das mal zu materialisieren, zu entäußern. Ich will da immer noch weitermachen. Dieser Mönch, also meine ich, heißt so ähnlich wie Thich Nhat Hanh oder so. Da habe ich das nur gelesen bei ihm und ja, das ist es also, was vielleicht Hegel auch meinte, diese inneren geistigen Gebilde, die werden rausgeschafft und stellen dann so die materielle Welt dar. Aber für Hegel war der Ursprung ja immer der Geist. Der Geist ist das Absolute für ihn, das absolut Wirkliche. Aber gut, hier, ja, es ist interessant, habe ich schon wieder 2 Minuten geredet, ohne zu wissen, über was. Aber genau das ist ja mein Ziel, hier immer weiterreden. Und genau, ich kann hier sagen, was meine heutige Motivation zum Podcasten ist. Nämlich, wie in Folge 28 schon besprochen, gibt es da so eine diffuse Bedrohungslage durch diese ganzen Aktenberge und Bücherstapel, die hier auch in meinem Zimmer rumliegen. Und die habe ich heute schon wieder gefühlt, bedrohen mich so und stellen so Anforderungen an mich, dass ich da mal genauer nachlesen müsste bei irgendwelchen Theoretikern oder was weiß ich, dass ich auf jeden Fall noch nicht alles verstanden habe, was in diesen Aktenbergen drinsteht. Aber das ist ja genau hier mein Ausweg jetzt zu podcasten. Daher wird es immer mehr zu Sucht, weil ich dieser drängenden Forderung der Aktenberge entkommen will und sagen will, ja, ich habe ja aber schon was verstanden und bringe das hier erstmal raus, was ich verstanden habe. Diese geistigen Gebilde, die sich da schon angesammelt haben im Inneren, die schaffe ich jetzt raus, wenn es geht, wenn es klappt, und dann kann ich vielleicht auch mich wieder in diese Aktenberge hier vergraben. Aber es ist immer so, sage ich, dass ich viele Bücher habe, die ich noch überhaupt nicht gelesen habe, und es finde ich aber trotzdem mal ganz gut, sich so eine Bibliothek aufzubauen und sich zu sagen, ja, wie Frank Krieger das, glaube ich, sagt im Alternativlos-Podcast, wenn es wirklich eine Krise gibt, eine Krise, alles stürzt ein, wie sollte man sich heute darauf vorbereiten, sich halt die Dinge anschaffen, die man dann braucht, die man dann vielleicht nicht mehr kriegen wird, aber da sich schon einen guten Vorrat anlegen. Und er meinte eben Bücher, wenn ich mich da richtig erinnere, das würde ihm helfen. Bücher, denn da steckt ja auch das Wissen drin, und dann hätte er in so einer Krise immerhin noch diese Bücher. Und das fand ich damals sehr einleuchtend zu sagen, ja, es bringt mir das Geld auf dem Konto, irgendwann könnte das auch entwertet werden, wie besprochen vor 2 Folgen, denke ich, niemand weiß es, wann diese Matrix da zusammenkracht, diese Zahlenkolonnen, die da unsere Wirtschaft immer weiter am Laufen halten. Diese Datenströme, die könnten von heute auf morgen gekappt werden und dann ist Sense. Dann sind die ganzen Zahlen auf dem Konto auch nichts mehr wert. Aber die Bücher, finde ich, die sind doch das richtige Kapital, wie Frank da richtig festgestellt hat. Und deshalb ist es auch ganz gut, sich da schon mal solche Aktenberge in den Bücherschrank zu stellen, aber zu sagen, okay, selbst wenn ich hier nicht dazu komme, da wirklich auch nur jedes zweite Buch zu lesen, das ich mir da ordere, ist doch trotzdem ganz gut, das mal auf Lager zu haben. Für später dann, ja, für später. dann, wenn wirklich alles zusammenbricht, okay, dann da sind wir also wieder sind wir bei der Apokalypse, dann gibt es vielleicht auch keine Arbeit mehr, wird es ein bisschen langweilig, dann hat man ja viel Zeit zum Lesen. Und genau, deshalb schaffe ich mir auch heute schon immer wieder so viel an, aber es ist halt dieses Problem dabei, dann fühlt man sich davon auch bedrängt, und dass diese Bücher einem Vorwürfe machen, dass man sie noch gar nicht richtig durchdrungen hätte, noch nicht mal richtig aufgeschnitten, die Seiten sind noch so jungfräulich. So früher sagte man da, irgendwie braucht man ein Schneidemesser, um die Seiten richtig aufzuschneiden. Weiß ich gar nicht, wie das war früher, aber so. Aber ja, so richtig teure Bücher vielleicht, ja, da, wo die Seiten so richtig dick sind. Vielleicht ist es da so, dass man da erstmal ein Messer bräuchte, um reinzustechen. Und dann blättert man die auf. Aber hier will ich jetzt nicht so weit abschweifen. Denn genau diese Bücher sind es ja, die mir so zu schaffen machen. Und deshalb will ich mich heute weiter mit Marlon Grons Buch Kommunismus für Erwachsene beschäftigen, wo ich einfach gemerkt habe, das muss ich in Gänze behandeln. Als Ganze. Es geht um das ganze Denken, nicht das Fragmentarische. Und deshalb wäre es auch fatal und frevelhaft, hier dieses Buch nur in Auszügen zu behandeln, sondern es geht wirklich darum, jedes dieser drei Kapitel mindestens mal an mehreren Stellen so zu behandeln, zu bearbeiten und sich klar zu werden, was daraus folgt. Denn für mich war es auf jeden Fall eine Art Erleuchtung, das zu lesen, ja, dass man ja wirklich noch was machen kann, an die Revolution glauben kann und heute schon sie planen kann. Das ist ja wirklich eine Erleuchtung, dass es das noch geben könnte und man sich eben nicht mit diesem trägen demokratischen System abfinden muss. Gut, jetzt hier, genau, und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, wen spreche ich hier an? Hier spreche ich ja diese bolschewistische Avantgarde an. Es geht darum, diejenigen, die schon aufgeklärt sind, in die richtige Stellung zu bringen, schreibt er in dem Buch. Das heißt, uns Stalinisten geht es nicht mehr darum, möglichst viele Leute aufzuklären, dass wir dann so Platons Höhlengleichnis, das Gleichnis, dass wir da alle in der Höhle sitzen und nur die Schatten wahrnehmen. Schatten von irgendwelchen Gegenständen, die vorbeigetragen werden an der Öffnung der Höhle, und die Höhlenbewohner halten die dann schon für die eigentlichen Objekte, für die eigentliche Wirklichkeit. Aber nein, da müsste man mal raustreten ans Licht der Wirklichkeit und die linken Ideologiekritiker, die sind halt immer noch auf diesem Trip, dass sie überzeugen wollen, dass sie da rumschwadronieren in der Höhle und die anderen irgendwie aufrütteln wollen. Aber dass das alles nichts bringt, diese Aufklärung müsste man ihnen zuteilkommen lassen, dass diese anderen Mitbewohner der Höhle überhaupt nicht in der Lage sind, überhaupt nicht ansprechbar sind. Das muss man den Ideologiekritikern mal sachte beibringen. Und dass es stattdessen viel besser wäre, sich gleich mal auf den Weg zu machen, den Ausgang zur Höhle zu finden und da ans Licht der Wirklichkeit zu treten. Ja, genau, aber hier geht es ja darum, diesen kleinen Prozentsatz an Leuten, die überhaupt schon aufgeklärt sind, die jetzt noch ein bisschen zu schulen mit der richtigen Begriffsarbeit, damit sie dann später auch zu ihrer Berufung als Revolutionäre finden können. Das ist also dieser hervorragende Plan, den ich da rausgelesen habe aus diesem Kommunismusbuch. Wir müssen nicht mehr auf die Masse schauen, möglichst viele aufklären, nein, sondern die schon aufgeklärt sind, die noch intensiver schulen. Genau, und deshalb sage ich ja, dass ich euch alle so lieb habe, liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt am Ende der letzten Folge, alle so lieb habe, egal welche Meinung, oder auch wenn ihr völlig unpolitisch seid, natürlich genauso lieb habt. Völlig unpolitisch zu sein, ist ja aus meiner Sicht nur richtig und ist sowieso die Grundhaltung der meisten Menschen, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Und deshalb könnt ihr hier gerne zuhören, und ich verlange überhaupt nicht, dass ihr da irgendwas versteht oder irgendwas dann umsetzt in eurem Leben, sondern ich sage, jeder sollte einfach so sein Leben leben, wie es ihm gefällt. Und die wenigen, die sich für Politik interessieren und dann vielleicht ein Interesse an Revolution aufbringen können. Die müssen hier noch weiter geschult werden und an die richte ich mich primär. Aber dem Rest bin ich ja überhaupt nicht böse, dass der vielleicht nicht einverstanden ist hier. Ist überhaupt nicht schlimm, sondern heute geht es halt um den Kommunismus. In den nächsten Folgen dann vielleicht auch wieder um andere Themen. Aber hier beim Kommunismus müssen wir wirklich diese Avantgarde heranziehen und mal sagen, es ist egal, was die Mehrheit denkt, was die Mehrheit will. Wir achten hier nicht mehr auf die Mehrheit. Und das ist nicht eine Geringschätzung, sondern eine besondere Schätzung, Wertschätzung für dieses sogenannte einfache Volk. Weil wir einfach sagen, ja Leute, es ist klar, auch unsere kommunistische Position ist nicht so perfekt. Auch die ist von so einer Prosopopoie immer unterwandert und kann nie so perfekt dargestellt werden. Aber immerhin sagen wir einfach, das ist unsere Grundbasis, auf die wir uns beziehen. Und ja, da geht es jetzt darum, das noch weiter auszuarbeiten, hier den Streit der Gruppen und Sekten voranzutreiben. Der Streit der Gruppen und Sekten, der das wichtigste Fortschrittselement ist in dieser Zeit der Vorbereitung der Revolution. Und genau, daher richtet sich das hier jetzt, also an diese ganz schmale linksradikale Szene, an jene Leute, die vielleicht schon halbwegs aufgeklärt sind und die hier ein Interesse haben, diese Aufklärung vielleicht aus der was folgen zu lassen, die noch besser begrifflich einzuordnen, dialektisch zu werden. Das kann ich hier versuchen und mir war das nur wichtig, um hier zu sagen, ja, jeder ist doch willkommen in meinem Podcast und jeder wird sogar geliebt von mir, sag ich mal, weil es ja wirklich so ist, dass man da einfach so froh ist bei dem Gedanken, dass man gehört wird. Und wie ich sagte, ich will da berühmt werden. Ja, okay, bisschen widersprüchlich, dass ich in der letzten Folge erst so gegen Twitter gehetzt habe und dann gesagt habe, ihr solltet mir da folgen. Aber ich sage trotzdem, es ist richtig. Twitter ist eine schlimme, schlimme Sucht. Und wenn ich da durchscroll, dann sehe ich einfach Leute, die da gefangen sind und dies aber nicht zugeben können, dass das wirklich völlig sinnlos, völlig hirnlos ist, was da abgeht, weil sie halt immer noch so tun müssen, es hätte was mit Aufklärung zu tun. Es ginge hier aber wirklich um politische Inhalte oder um Diskussionen. Aber nein, sie sind einfach gefangen, einfach Opfer dieser ökonomischen Ausbeutung da von Twitter, die unsere Aufmerksamkeitsspanne so ausbeutet und einfach dafür sorgen will, dass wir da möglichst oft hinschauen, möglichst viel Werbung dann sehen. Was ein völlig primitives Prinzip ist mit der Werbung. Schon seit hunderten Jahren gibt es das so, Werbung einfach irgendwo hinmachen und dadurch Profit erwirtschaften. Aber Google, Twitter, Facebook haben heute immer noch kein neues Konzept, immer noch kein anderes Konzept außer Werbung. Also die sind nicht mal in der Lage, was Neues zu erfinden. Es gibt jetzt halt eine neue technologische Grundlage und das haben diese Firmen ja auch nicht selber erfunden, sondern halt ein bisschen so angewandt. Aber ihr eigentliches Profitstream richtet sich nur auf die Werbung. Sie haben keine andere Idee als die Werbung. Und ja, ist alles ein bisschen primitiv. Ich sage deshalb ganz klar, Twitter, das ist eine Sucht, viel schlimmer als das Kiffen, behaupte ich mal. Ja, weil ich habe es halt schon so gemerkt vor 2-3 Jahren, als ich nur mal so ganz zurückhaltend mich da beteiligt habe auf Twitter und so eine überschaubare Anzahl an Followern hatte, 20 bis 30, aber habe ich schon gemerkt, wie man da so reingezogen wird und dann diese Welt dann für die soziale Welt hält und es einem so wichtig ist, wie man da rezipiert wird, was die Reaktionen von anderen sind und vor allem, ich bin halt so schüchtern und denke dann so stundenlang drüber nach, was ich schreiben kann, wie ich das formulieren muss, aber das kann ja nicht sein, habe ich mir dann gedacht. Ich kann mir doch hier nicht stundenlang Gedanken machen über irgendeinen blöden Tweet. Also deshalb ist mir da einfach klar geworden, nee, es ist tatsächlich eine Sucht, die ist sehr, sehr schlimm und zersetzt unser Gehirn, ja. Deshalb war hier nur, ist hier mein Anspruch aufzuklären über die Gefahren von Twitter und da wirklich zu sagen, Leute, lasst die Finger davon. Wenn ihr einmal damit angefangen habt, dann wird es schwierig, da wieder rauszukommen. Also lieber gar nicht anfangen, das ist wirklich meine Bitte hier. Ja, ich bin jetzt halt auch schon drin, habe diesen Account und okay, ich will diesen Fame, deshalb, ja, das gebe ich zu, den Fame hätte ich doch gern. Aber so oft, einfach nicht so oft reinschauen, ist mein Tipp. Einfach nicht so ernst nehmen. Und ja, klar, um so einen Podcast zu verbreiten, ist vielleicht schon ganz praktisch, ab und zu mal raushauen, was, wenn es eine neue Episode gibt. Aber ja, ansonsten einfach das nicht verwechseln mit der wirklichen sozialen Welt. Gut, das war hier also meine Hetze gegen Twitter. Diese Droge. Und dann, gut, zum Gras, diesem Konsumgut, da, wo ich sage, ja, da ist es doch schön, hier zu sagen, selbst wenn ihr noch jugendlich seid, kann ich euch sagen, ich behandle euch einfach so, als wärt ihr schon erwachsen und ihr könnt wirklich selber eure Entscheidung treffen, ob ihr da rauchen wollt oder nicht. Ich habe es mit 21 angefangen mit dem Rauchen, sowohl Tabak als auch Gras, und sag mal, das war eine sehr gute Entscheidung, hatte ich das Gefühl, weil gut, man hört auch immer wieder in der Jugend, da ist man noch im Wachstum, da sollte man vielleicht noch nicht so Drogen nehmen. Okay, ich weiß es nicht, aber für mich war es ganz gut, habe ich gedacht, ja, war ein ganz guter Zeitpunkt, so mit 21 im Studium, genau, weil es da halt im Studium, weil man da nicht mehr so viel Sinn findet, da einfach nicht mehr weiß, wozu das Ganze, was soll das, das Studium heutzutage ist wirklich nicht mehr erträglich, nach diesen Bologna-Reformen. Und daher bin ich dann halt da zum Gras gekommen während dem Studium und habe es jetzt nicht bereut, aber sag mal, ja, vielleicht ganz gut hier zu warten, bis man wirklich erwachsen ist und dann diese Erwachsenenentscheidung treffen kann. Genau, und ja, heute wird man immer so infantilisiert, selbst als Erwachsener, wie Robert Faller das beschreibt. Daher wollte ich hier den umgekehrten Weg gehen und sagen, ja, selbst wenn ein Jugendlicher zuhört und ich den hier verleiten könnte, dann tut es mir leid, aber ich behandle euch halt wie Erwachsene, ja. Da muss man halt mal den Spieß umdrehen, ja. In der heutigen Gesellschaft, wo man so infantilisiert ist, muss man wirklich mal sagen, nee, ich bin erwachsen. Und vor allem Jugendliche sind doch vielleicht sogar noch viel erwachsener, wie es da in Folge 8 hieß, die Adoleszenz ist die einzige Phase, der einzige Abschnitt des Lebens, in dem man im vollen Wortsinne von Leben sprechen kann. Das schrieb Michelle Welbeck da, Folge 8 ist sehr gut, und ich habe sie auch nochmal neu geschnitten, gerade erst gestern fertig geschnitten, damit die ganzen Pausen und das Räuspern raus ist, und die werde ich noch hochladen. Folge 8, extrem empfehlenswert. Ah, genau, das führt mich auch dann schon hier hin. Dieses Gedicht habe ich nämlich auch in Folge 8 vorgelesen und hat mir dann nochmal so gefallen beim Hören. Deshalb kann ich es hier gleich nochmal vorlesen. Es geht nämlich um den Mittelweg. Und jetzt hatten wir ja schon festgestellt mit Bertolt Brecht, dass der Kommunismus immer das Mittlere ist. Daher hat mich dieses Gedicht jetzt nochmal besonders fasziniert. Und es ist das letzte Gedicht aus Michelle Welbecks letztem Gedichtband. Das lese ich hier einfach auch mal auf Französisch vor, um mein Französisch zu testen. Zu testen, ja. Le maître enamouré en un défi fictif n'affirme ni ennemi en son centre invisible. Il signifie rendant tous les futurs possibles. Il établit permet un destin positif. Ressens dans tes organes la vie de la lumière. Respire avec prudence, avec délectation. La voix médiane est là, complément de l'action. C'est le fantôme inscrit au cœur de la matière. Et c'est l'intersection de multiples émotifs. Dans un noyau de vide indicible et bleuté. C'est l'hommage rendu à l'absolue clarté. La racine de l'amour, le cœur imperceptif. Et der verliebte Meister einer fiktiven Herausforderung bestätigt weder noch leugnet er in seinem unsichtbaren Zentrum. Er schafft Bedeutung, macht jede Zukunft möglich. Er errichtet, gestattet ein positives Schicksal. Spüre in deinen Organen das Leben des Lichts. Atme umsichtig, genussvoll. Der Mittelweg ist da, ergänzend zur Handlung. Er ist das dem Innersten der Materie eingeschriebene Phantom. Ist die Schnittmenge der emotionalen Vielfachen in einem unsagbaren, bläulichen Kern der Leere. Ist die Huldigung der absoluten Klarheit, die Wurzel der Liebe, das wahrnehmende Herz. Der Mittelweg ist ergänzend zur Handlung. Gut, das ist wieder meine Handlung, heute zu sprechen. Ich komme schon wieder zu mir selbst, zu diesem performativen Selbst. Bin wieder im Studio drin und jetzt ergründen wir diesen Mittelweg, den mittleren Kommunismus, der eben nicht gewalttätig ist, sondern einfach nur ein wissenschaftliches System zur Weltveränderung, mit dem man sich noch genau auseinandersetzen muss. Zumindest ich. Und ich habe halt das Gefühl, es geht nur, wenn ich hier auch spreche. Ich will ja niemand überzeugen eigentlich, nee, aber einfach ein paar Klarheiten schaffen. Genau, die absolute Klarheit hieß es da gerade. Ein paar Klarheiten noch schaffen, okay. Aber jetzt will ich ja erstmal ein Lied spielen. Erstmal ein Lied. Dieses Lied Lisa, von wegen Lisbeth, hatte ich schon in Folge 16 so angekündigt. Aber ich glaube, jetzt werde ich es immer noch nicht spielen, weil es ist da ein bisschen zu abstrus und deprimierend zum Einstieg. Jetzt brauche ich was, was einen so hochzieht. Gut, es ist immer noch die Einleitung hier, obwohl wir schon über 20 Minuten sind, aber es fühlt sich immer noch an wie die Einleitung. Ich komme hier noch nicht zum Punkt. Ich will hier ein Lied spielen, dann nicht von wegen Lisbeth, sondern von Antoine Burz wieder, wie Lohn ist da, in Folge 31, Lohn ist da. Und jetzt Freddie Mercury, weil das bringt es ganz gut zum Ausdruck hier, wie ich mich fühle, schon wieder im Studio und schon wieder voller Energie und Lebenssaft, um hier mein Mundwerk weiter in Bewegung zu halten. Das kommt hier zum Ausdruck. Er fragt darin, warum ist er so sexy? Er weiß es nicht. Einfach von Gott geküsst, von Engeln geküsst. Ist einfach, ja, seine Gabe. Und so ist hier meine Gabe zu sprechen. Ich kann es nicht sagen, warum es so leicht fällt. Aber da sollte man sich keine großen Gedanken machen und einfach dankbar sein für diese Gabe, und diese Gabe muss dann auch mit anderen geteilt werden. Das ist eben das Dilemma der Künstler, dass sie vielleicht ihre Begabung auch immer als Gabe empfinden, dass sie die von außen eigentlich geschenkt bekommen haben und die jetzt mit jemand anderem, ihrem Publikum zum Beispiel, teilen wollen. Aber vielleicht hat der Künstler dann auch immer diese Vorstellung von dem einen singulären geliebten anderen, dem er diese Gabe schenken will. Und für mich ist es auf jeden Fall schon so, ja, auch wenn diese Liebe, wie wir da gesehen haben in Folge 31, ah ja, Robert Faller, das Interview war höchst aufschlussreich. Diese Liebe muss nicht immer nur zu der einen Person sein und in dieser monogamen Beziehung gipfeln, sondern ja, ich sage ganz klar, ich verliebe mich auch in verschiedene Personen zur gleichen Zeit. Und es ist nicht ganz einfach, aber warum? Die Liebe ist doch nie so einfach, auch wenn man sich nur in eine Person verlieben würde, was nicht bedeutend einfach aus meiner Sicht. Und genau deshalb sage ich, nicht sich viele Gedanken machen, sondern der Künstler ist wirklich so, dass er diese Gabe teilen will, teilen mit dem geliebten Wesen. Und für diese geliebten Wesen spreche ich auch hier und auch für das Publikum, ja, das auch, ja, auch für dieses generelle Publikum, wie ich am Anfang sagte, liebe ich euch in gewissen, etwas schwächeren Sinne dann alle, dass, ja, die Liebe zu den Mitmenschen, hatten wir schon festgestellt mit Jacques Lacan, ist nicht so sinnvoll, nicht so zielführend, belastet eine Ehe, aber die Liebe nur zu euch Mitmenschen hier, die ihr mir wirklich so verbunden seid und eure Aufmerksamkeit schenkt, die ist für mich schon real, aber halt noch deutlich unterhalb dieser anderen Liebe anzusiedeln, die da im erotischen Begehren so ihre Wurzel hat. Genau. Und das wollte ich hier zum Ausdruck bringen. Es ist immer eine Gabe, die zurückgegeben werden muss. Und so kommt es hier in dem Lied zum Ausdruck, dass da ein Überschuss an Lebenskraft ist. Mit dem kommt Antoine hier auch nicht mehr zurecht. Und ja, das Lied hier kann man sich mal anhören. Der Text ist vielleicht ein bisschen wirr, aber nein. Da muss man einfach immer wieder hören. Vielleicht versteht man dann besser. Vielleicht liegt eine tiefere Bedeutung drin. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns einfach mal darauf ein. Lassen wir uns davon beglücken.
Fühl mich gut, Junge. Fühl mich gut, top, Mann. Let's go, du kleine Bitch. Leute fragen immer, wie kann es sein, dass du sexy bist? Ich sag, warum ich Banane krumm, don't ask me. Ich bin ein sexy Typ, natürlich stimmt es. Alle sagen, bist du gar keine Lene. Und ich sag, hey, don't ask me. Wahrscheinlich von Engel geküsst, auf Stirn, auf Nacken, Brust, überall, deswegen Sexiness, don't ask me. Ich sag dir eine Sache, glaub ich nicht so leicht, wenn man sexy ist. Ich bisschen schwer, Junge, don't ask me. Ich bin ein Queen, kein Prinzessin, kein Prinz, Queen. Freddy Mercury, kein Prinzessin, ich bin ein Queen. Ich lauf mit mein Lady auf der Straße rum. Die Leute fragen mich, wie geil ich steh. Ich sag, don't ask me. Ein anderer Typ kommt um die Ecke, guckt mich an und sagt, was ist mit der da los? Ich sag, hey, Junge, so steht die. Die steht immer leicht gekrümmt, immer bissle mit dem Buckel so. Das ist Relene, Mann, so steht die. Lass die mal stehen, die ballert wie die will. Die ist am Start, Junge, doch bin ich so hart, hm? Don't ask me. Lass mal leben, leben lassen. Lass mal leben. Leben lassen, lass mal leben, zusammen leben lassen, zusammen alle leben, zusammen werden lassen. Ich bin ein Queen, kein Prinzessin, kein Prinz, Queen. Freddy Mercury, kein Prinzessin, ich bin ein Queen. Relay für dich, Lady, mach ich jetzt ein bisschen Autotune in meine Stimme rein.
Ein bisschen Magic.
Bisschen mehr, mach bisschen mehr, bisschen mehr. Bisschen mehr, mach bisschen mehr. Nicht so viel, Junge, nicht so viel, nicht so viel. Let's go.
Ich halali, la la la, ich halali, die la la la, ich halali, la la la, Junge, don't ask me.
Ich glaub, das ist geil, ich glaub, das ballert. Lass noch eine Runde machen, Junge. Don't ask me, don't ask me.
Ja, sagt Bescheid, wenn ihr da seid, liebe Hörenden. Ich mach's für euch auf. Ein Queen. Ja, ein Queen. Nun gut, da will ich jetzt nicht zu viel reininterpretieren in diese Worte, sondern nur nochmal sagen, genau, auf diese Politik zurückkommen, die sowieso die meisten nicht interessiert. Und da hatte ich ja schon mal angemerkt in Folge 21 oder irgendwann schon mal, war ich da auf meine Kollegin zurückgekommen, die so ehrlich war, so wunderbar offen mir gesagt hat, sie hat sich noch nie für Politik interessieren können. Und das ist einfach eine ehrliche Position, wo ich sage, ja, das sollten mal mehr Leute so eingestehen. Und bei mir war es ja genauso eigentlich vielleicht die letzten Jahre, bevor ich mich hier so zum Kommunisten rangebildet habe, habe ich einfach gedacht, gut, wozu da noch eine Hoffnung reinsetzen, dass durch Politik sich irgendwas verbessern lässt. Nee, genau, deshalb hat es mich da ja auch überhaupt nicht interessiert. Und ich finde einfach, es ist ein viel zu hoher Druck, der einem da heute auferlegt wird durch dieses liberal-demokratische System. Da wird nämlich so ein Phantasma des mündigen Wählers erzeugt. Der soll anscheinend ganz genau abwägen können und sagen, was ist dann sein Resümee, wie ist seine Wahlentscheidung, wie ist sein Urteil, sein abwägendes, wohl abgewägtes Urteil. Nein, ich sage, zu so einem rationalen Urteil kann man ja überhaupt nicht kommen in der gegenwärtigen Situation mit dieser Medienlandschaft, die halt diesem Ökonomisierungsdruck unterworfen ist, die einfach nur Profit generieren will, so wie Twitter. Einfach nur Profit. Es geht darum, die Gehirne der Menschen so zu zersetzen, zu verseuchen mit Werbung. Werbung im weitesten Sinne, nicht nur Werbung für irgendwelche Produkte, auch für Ideologien, politische Parteien und so weiter. Alles Werbung. Alles Müll. Und daher, bei solchen Medien, bei diesem Zustand der medialen Produktivkräfte, macht es überhaupt keinen Sinn, auf die Politik zu setzen. Und da kann es auch keine mündigen Bürger geben. Das ist völlig klar. Es wird halt in die Köpfe der Bürger dasjenige gespült, was von der Bourgeoisie, von der herrschenden Klasse gerade so gebraucht wird an Meinungen. Wie Marlon Grunder schrieb in seinem Hassbuch, es wird einfach in die Köpfe reingespült. Und ja, also, wie soll man da daran glauben, dass sich da der Einzelne noch so fundiert und sachlich seine Meinung bilden könnte? Das ist offensichtlich Unsinn. Und deshalb sage ich ja, es ist auch einfach barbarisch oder grausam. Grausam, wie hier dem Einzelnen dieses Gebot auferlegt wird. Du musst doch ein mündiger Bürger sein und dich damit beschäftigen mit den Zuständen im Land oder auf der Welt. Nee, sage ich, es ist doch völlig legitim zu sagen, ich will einfach nur mein Leben leben. Ist mir völlig egal. Ja, so wie diese eine Korrespondentin da es über Israel sagte, dass die meisten Menschen dort auch einfach nur ihre Kinder großziehen wollen. Sheket wollen sie, glaube ich. Sheket, dieses jüdische Wort für Ruhe, glaube ich. Genau, und dass wir uns hier so Vorstellungen machen, dass die morgens aufwachen und sich Gedanken über den Konflikt mit den Palästinensern machen, aber nein. Da ist es doch auch so. Man will einfach seine Ruhe haben, einfach die Kinder großziehen, ja? Den eigenen Nachwuchs. Das ist ein sehr menschliches Bedürfnis. Und so ist es für jeden von uns. Und ich sage halt nur für die ganz ausgewählte bolschewistische Avantgarde, sollte es hier noch überhaupt den Anspruch geben, sich Gedanken über die Welt zu machen. Gut. Ich will euch ja nicht abhalten vom Nachdenken über die Welt, nur sagen, dieses Nachdenken sollte man nicht so sehr an demokratischen Idealen ausrichten und daran, was du für ein toller demokratischer Bürger bist und hier irgendwie deine Pflicht tust und dir deine Meinung bildest und objektiv diese Information aufnimmst, sondern nee, das ist halt wirklich, also da... Da gehe ich nicht ganz mit. Und man kann natürlich immer sagen, die Demokratie, die ist doch immer noch besser als alle anderen Systeme, die so ausprobiert wurden. Aber ist es wirklich so? Ist es wirklich so? Denn ich finde einfach, es wird da einem zu viel abverlangt. Zu viel abverlangt, immer diese Wahlentscheidung treffen. Immer sich informiert geben. Immer eine politische Haltung haben zu irgendwas. Nein, Nein. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Genau das ist auch hier meine Position. Meine Ruhe vor diesem Lärm der Welt da draußen in den Massenmedien. Und deshalb lese ich hier weiter in verschiedenen Büchern. Aber jetzt muss ich mit Marlon Krohn beginnen. Kommunismus für Erwachsene. Ja gut. Da waren wir stehen geblieben. Dieses zweite Kapitel hatten wir abgeschlossen über die Herrschaftskritik bzw. das Elend der linken Herrschaftskritik. Und dann hatte ich reingelesen ins dritte Kapitel mit dem Stalinismus bei Marx. Den hatten wir da ja schon mal uns zu Gemüte geführt, dass also Marx auch schon ein Vertreter des Stalinismus war und sich der Stalinismus als Phänomen durch die ganze Geschichte zurückverfolgen lässt. Ja. Genau, Marx wird heutzutage nicht mehr als Revolutionstheoretiker begriffen, sondern nur als Kapitalismuskritiker in die pluralistische Öffentlichkeit geworfen. Das ist halt schon ein Unterschied. Man sagt, man betreibt so eine Kritik am Kapitalismus oder man stellt schon einen Plan auf, wie man Revolution machen kann und diesen Kapitalismus dann überwinden kann. Gut, aber hier bin ich jetzt auf Seite 208 und da ist nur dieses Zitat, dass Vorrechte dazu da sind, genommen zu werden. Und damit würde Nietzsche jetzt nicht übereinstimmen. Nietzsche hat ja immer darauf beharrt, dass Privilegien doch was Nützliches sind. Privilegien wird es immer geben müssen, sagt er. Und es ist dieser Sklavenaufstand in der Moral, dass man einfach alles ablehnt, jedes Vorrecht ablehnt. Aber Marlon Krohn schreibt hier, also Vorrechte sollten mal genommen werden. Das lese ich hier vor. Aus an sich richtigen Erkenntnissen antideutscher Wertkritik und ähnlicher Vorstufen zum Marxismus, wie der, man könne noch ewig warten, bis das Proletariat sich erhebt und solch eine Erhebung ja auch im Faschismus münden könne, dass also das heutige Proletariat weiterhin integraler Teil des kapitalistischen Systems sei und deshalb als revolutionäres Subjekt nicht tauge und wie derlei Verkündigungen mehr lauten, wird nicht etwa der folgerichtige Schluss gezogen, möglichst rasch den Stalinismus, also Revolution und Sozialismus, ins Werk zu setzen, ohne das Proletariat vorher um eingehende Erlaubnis zu fragen, sondern der Falsche den Kopf in den Sand der Kritik zu stecken. Der Stalinismus ist angesichts der Geschichte der Arbeiterbewegung zu der vernünftigen Einsicht gelangt, dass die Proletarier aller Länder zwangsbeeinigt werden müssen, wie SPD und KPD in der DDR. Es ist müßig, davon auszugehen, dass sich das Proletariat in seiner heutigen Gespaltenheit von selbst vereinigen wird. Eine so wichtige Frage wie die, ob Sozialismus oder Kapitalismus, kann nicht der Entscheidung der Bevölkerung oder den auf Verhinderung von Revolution abzielenden bourgeois-demokratischen Institutionen überlassen, sondern muss dem Weltsittlichkeitsrat, also der Sowjetmacht, überantwortet werden. Die gesamte Entwicklungsgeschichte der Menschheit ist seit Jahrtausenden autoritär und totalitär, also absolutistisch, vollzogen worden. Die Frage, auf die bisher noch kein besorgter demokratischer Bürger, geschweige denn irgendein Kommunismus- oder Wertkritik-Hippie, eine Antwort geben konnte, ist, warum nun ausgerechnet diejenigen, die erstmals die Herrschaft von Vernunft und Gleichheit wollen, bei der Durchsetzung ihrer Ziele plötzlich demokratisch und pluralistisch verfahren sollten. Klammer. Denn schon die Aufgabe, eine Welt der Ungleichheit in eine der Gleichheit umzuändern, ist ja, man erinnere sich mal an Robespierre, ein autoritärer und gewaltiger Akt. Schließlich muss zur Herstellung von Gleichen Ungerechtigkeit gegen die heute Ungleichen forciert werden und totalitär, also allumfassend und machtvoll ins bestehende Gefüge der harmonisch scheinenden Ungleichheit eingegriffen werden. Was natürlich nur gelingen kann, wenn man mit der Anwendung autoritärer und absolutistischer Mittel nicht sparsam ist. Wenn die von nahezu jedem geteilte und unangezweifelte Binsenweisheit, dass die in West- und Mitteleuropa lebenden Teile der Weltbevölkerung die Privilegierten sind, richtig ist, muss für jeden, der soziale Gleichheit herstellen will, daraus der logische Schluss folgen, dass Vorrechte dafür da sind, genommen zu werden. Und man nimmt sie nicht, indem man ihre Besitzer freundlich darum bittet, auf sie zu verzichten. Auch wird logischerweise, wer längere Zeit in verantwortlicher Position eines solchen Gleichheitsherstellungsprojekts gewesen ist, bei den offensiven und wirkmächtigen Skeptikern dieses Projekts als Tyrann, Despot, Antidemokrat, wo nicht gar Massenmörder gelten, da viel Schuld, wo viel Verantwortung ist. Und hier geht diese Klammer also erst zu. Wie gesagt, das Wichtigste immer in der Klammer. Das ist sehr gut. Das Wichtigste hier so einzufangen. Gut. Vorrechte sind also dazu genommen. Das hat mich nur dazu inspiriert zu sagen, dass diese Aufgabe des Kommunismus eben eine so unglaublich schöne ist und wir uns so freuen können, diese Welt in diesem chaotischen, gewalttätigen Zustand vorzufinden, wie wir es heute finden, damit wir endlich mal was zu tun haben und endlich mal sagen können, jawohl, die Vorrechte, die müssen genommen werden. Immerhin können wir uns noch eine Aufgabe setzen, können wir uns ein Ziel setzen, selbst wenn wir es dann verfehlen. Aber hier ist doch klar, er hat recht, in den Mittel- und Westeuropa lebenden Teile der Weltbevölkerung sind die Privilegierten im Weltmaßstab. Und da war eigentlich, wenn man auf die Gleichheit hinzielt, ist klar, diese Vorrechte könnten mal genommen werden. Wir könnten hier die Vorrechte nehmen und ja, das wird nicht so schnell gehen. Auch damals in Russland war man ja davon ausgegangen, eine breitere Basis der Revolution entfachen zu können, in anderen Ländern auch noch, dass sich da bald die Arbeiter erheben werden, in Deutschland und in Westeuropa. Davon waren Lenin und Stalin am Anfang noch überzeugt und sie haben so abgewartet, was da passiert, ob das endlich mal losgeht mit der Revolution. Und dann erst mit den Jahren haben sie gemerkt, nee, die kriegen den Arsch nicht an die Wand, diese Europäer, diese intellektuellen Europäer, die sich da für die Nachfahren von Marx halten. Aber nein, anscheinend haben es nur Lenin und Stalin hingekriegt, Marx wirklich zu begreifen und zu begreifen, dass mal was daraus folgen soll, was er geschrieben hat. Und ja, dann kam es eben zu diesem Begriff des Sozialismus in einem Land. Sozialismus in einem Land, also die Idee, dass man jetzt halt den Sozialismus erstmal nur in Russland oder der Sowjetunion aufbauen muss und jetzt nicht gleich auf die Weltrevolution strebt, nicht gleich dann strebt, dass alle Länder sich zum Sozialismus entwickeln sollen, sondern auch erstmal nur in einem Land. Das ist dann schon mal ein fortgeschrittener Klassenkampf. Jetzt findet der Klassenkampf so zwischen der Sowjetunion und den USA zum Beispiel statt. Das ist dann schon mal ein Fortschritt gegenüber dem Zustand von vorher, wo der Klassenkampf noch nicht so durch Staaten sogar manifestiert war. Jetzt haben wir wirklich Staaten, wirklich materielle Gebilde oder ja, materielle, symbolische Gebilde wie Staaten, die jetzt wirklich auf der einen Seite des Klassenkampfs stehen. Und das ist einfach schon mal ein sehr viel besserer Zustand als vorher, auch wenn es da immer noch Fehler und Widersprüche gibt. Genau, das mit der Weltrevolution, also das wäre eigentlich also das Ziel und deshalb ist auch nur möglich, diese Vorrechte abzuschaffen und in anderen Ländern halt auch den Sozialismus einzuführen und dafür zu sorgen, dass die Leute dort nicht mehr so ausgebeutet und verelendet sind, dass sie überhaupt mal Zugang zu Wasser und hygienischen Maßnahmen haben, dass sie Arbeit finden können. Eine ordentliche Behausung, das wäre halt mal die Grundlage. Und dann sind die Vorrechte ja immer noch nicht angeglichen. Das wird eine sehr lange Epoche in Anspruch nehmen, jetzt wo wir hier auf so einem Gipfel des Wohlstands sind in Europa. Aber zumindest kann man es versuchen und kann sich mal sagen, ja, das ist ja aber wirklich das richtige Ideal, zu sagen, die Vorrechte müssen genommen werden. Und es geht gar nicht so sehr darum zu sagen, wie Nietzsche das vielleicht verstanden hätte, dass man so entrüstet ist über die Vorrechte und einfach sagt, alles muss gleich werden, alles muss gleich gemacht werden. Sondern es wird immer Unterschiede zwischen den Menschen geben, ja. Aber hier halt mal ja, auf der materiellen Ebene, dass wir jeden Menschen zumindest mal ermöglichen zu arbeiten, von seiner Arbeit zu leben, dass es einfach gewisse Grundbedürfnisse gibt, die befriedigt werden können, wo wir sagen können, eigentlich ist es möglich, wir müssen es mal in die Hand nehmen, unsere Wirtschaft halt ein bisschen anders zu organisieren, aber dann ist es möglich, jedem Menschen das zur Verfügung zu stellen, eine grundlegende medizinische Versorgung und dass seine Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Das wäre eigentlich mal möglich und dahin müssen wir uns einfach auf den Weg machen. Ja, und das ist diese Idee, die Vorrechte sind dazu da, um genommen zu werden. Also die Vorrechte, ja, Gott, glauben wir doch mal an Gott. Ich bin da auch offen dafür und sage, genau, ich habe das ja auch in Folge 24 verglichen, den Glauben des Judentums und des Christentums und jetzt, ich glaube, an den Kommunismus. Glauben wir an Gott und denken mal, Gott hat uns die Vorrechte so geschenkt, damit wir dann diese Idee haben können, die Vorrechte sind jetzt dazu da, um genommen zu werden. Die Vorrechte sind diese Aufgabe, die uns Gott mitgegeben hat. Ja, es ist wunderschön, hier in Europa zu sein, wo sich hier die Zivilisation so entwickelt hat, die durch die Technologie, durch die Staatenbildung hier haben wir so einen großen Fortschritt haben, so einen großen Vorsprung jetzt haben in unserem Entwicklungsstand. Aber das hat uns Gott einfach als Aufgabe gegeben, zu sagen, ja, komm, das könnt ihr erkennen, dass ihr diese Güter, dieses Leben jetzt mal teilen könnt mit dem Rest der Menschheit. Ja, das war hier nur mein Gedanke dazu, aber ich sollte mich nicht zu lange da aufhalten. Nicht zu lange hier aufhalten und einfach mal weiterblättern. Jetzt kommen wir zu diesem Punkt, den hatte ich auch schon vorgelesen in Folge 22 oder 23. Die Wertkritiker sagen, jeder spielt ja nur seine Rolle in diesem Theaterspiel des Kapitalismus. Die Kapitalisten haben ihre Kapitalistenrolle und die Arbeiter ihre Arbeiterrolle. Aber Grund schreibt hier, deshalb kann man die Kapitalistenrollenspieler ja nicht respektieren, sondern versucht, ja, gegen sie zu kämpfen. Und ja, das finde ich auch schön, dass er sagt, man respektiert doch nicht den Status als Ausbeuter, doch nicht den Status des Kapitalisten als Ausbeuter, sondern streicht und versucht, möglichst viel Lohn herauszuschinden, bis die revolutionäre Situation vorliegt, die mir erlaubt, ihn erfolgreich, also gewaltsam zu entmachten. Wie es jeder vernünftige Mensch macht und wie es der Unternehmer auch selbst tun würde, wenn er in der Position des Ausgebeuteten wäre. Das ist so wunderschön. Wo ich ja sagte, Elon Musk, wenn er jetzt in dieser Position des Ausgebeuteten wäre, dann würde er doch genau auch diese kommunistische Revolution anstreben. Und wir müssen hier einfach nur genau von den Kapitalisten lernen. Einfach nur genau hinschauen. Die machen es doch auch schon seit Jahrhunderten, setzen ihre Interessen gewaltsam durch. Und die Bourgeoisie war auch schon eine revolutionäre Klasse. Wie ich da jetzt bei Marx mal nachgelesen habe, im Manifest der Kommunistischen Partei, sagt er also, ja, alles Stehende und Ständische verdampft da. Die Bourgeoisie wandelt alles um, was sie davor findet. Macht sich die Welt nach ihrem Abbild gleich. Also sie kolonialisiert, sie erobert neue Gebiete. Und die eroberten Gebiete und Völker müssen sich dann dem ja auch anpassen, werden auch selber zum Bourgeois, werden so überflutet mit den Waren und Produkten aus England oder aus Europa dann. Und genau, die Bourgeoisie schafft sich die Welt nach ihrem eigenen Bilde. Und damit ist sie auch schon revolutionär, ist auch schon ein Fortschritt gegenüber der alten Feudalherrschaft. Und deshalb können wir uns die sogar zum Vorbild nehmen, die Kapitalisten, und sagen, die sind ja auch schon wahre Revolutionäre. Aber jetzt wäre es mal an der Zeit, den nächsten Entwicklungsschritt in der Menschheitsgeschichte zu gehen. Und jetzt muss ich hier weiterlesen im Anschluss an diesen Abschnitt. Es geht also darum, für die Ausgebeuteten, Verarschten, für die Arbeiter läuft es also darauf hinaus, sich mit den Verhältnissen anzufreunden, wenn es nach der Wertkritik geht. Und wenn man das ernst nimmt, dass jeder ja nur seine Rolle spielt. Hier lese ich jetzt weiter auf Seite 210. Was all diese vorbolschewistisch bleibenden Kritikerstämme gern ignorieren, ist, dass die bürgerliche Gesellschaft sich nicht wegkritisieren oder, was inzwischen ohnehin dasselbe ist, mit Moralappellen abschaffen lässt. Die Gesamtheit ihrer Probleme, Widersprüche und barbarischen und atavistischen Momente wie Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, finanzielle Förderung von faschistischen Parteien durch Großunternehmer, das Verhungernlassen von Millionen Menschen, das Wiederaufkommen längst ausgerottet geglaubter Krankheiten und so weiter und so fort, lassen sich auf lange Sicht lediglich durch die bolschewistische Revolution aufheben. Nach dieser wird es dann natürlich auch weiterhin kein Weltgeschichte-Backup geben, auf das man als Reinheitsfanatiker zurückgreifen könnte, wenn es in postrevolutionären Zeiten des komplizierten Aufbaus des Sozialismus nicht so makellos läuft, wie es der Kritiker gerne hätte. Die Welthistorie bietet keine Option auf Gesellschaft wegen Umbau geschlossen, wie es die Kommunisten letztlich behaupten. Es gab diese Option niemals und wird sie auch niemals geben. Nichts anderes meinte Marx, als er von der sozialistischen Gesellschaft sprach, als eine kommunistische Gesellschaft, nicht wie sie sich auf ihrer eigenen Grundlage entwickelt hat, sondern umgekehrt, wie sie eben aus der kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht, also in jeder Beziehung ökonomisch, sittlich, geistig noch behaftet ist mit den Muttermalen der alten Gesellschaft, aus deren Schoß sie herkommt. Das hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal vorgelesen. Marx sagte also, der Sozialismus ist diese Übergangsphase und da ist die Gesellschaft ja noch behaftet mit den Muttermalen des alten Systems, aus dessen Schoß sie herkommt. Völlig klar, die Gesellschaft ist so geprägt durch das kapitalistische System und da diese Prägung werden wir nicht einfach aufheben können, dadurch, dass wir den Sozialismus einführen, sondern der Sozialismus ist eine längere Periode, durch die dann erstmal diese Entwicklung stattfindet von der alten Gesellschaft hin zur neuen. Dann weiter. Es mag den wertkritischen und sonstigen Kommunisten gründlich gegen den Strich gehen, aber die Realität wird niemals aufhören zu existieren. Der tatsächliche Vollzug dieser zur stalinistischen Gewissheit gewordenen Erkenntnis, also ihre operative Folge, brächte dann auch die Abwendung vom Primat der Aufklärung mit sich, sodass stattdessen Zeit und Energie sinnvoll genutzt werden könnten, kleinere Kreise in intensiver Begriffsarbeit zu unterweisen, also eine kommunistische Avantgarde heranzuziehen, statt die vorläufig ohnehin nicht veränderbare und zudem völlig unzureichend definierte proletarische Masse qua orientierungsloser, unbestimmter Aufklärung mittels abgedroschenster Parolen eh nicht zu verändern. Es wird sich auch nicht verhindern lassen, den kritischen Theoretikern mal zu Ohren zu bringen, dass ihr Messias nicht kommen wird. All die schöne ideelle Kapitalanalyse und Sozialkritik wird nämlich niemals irgendwas zur Folge haben, wenn man es nicht zustande bringt, die nötigen Hebel in die Hand zu nehmen, um dem ganzen Humbug endlich ein Ende zu setzen und mit der stalinistischen Aufhebung der bürgerlichen Verhältnisse zu beginnen. Spätestens seit Platons Höhlengleichnis, also seit inzwischen 2500 Jahren, sollen, geht es nach den theoretischen Kritikern, die Leute aufgeklärt werden und sich emanzipieren. Heute nennt sich dieses Pleiteunternehmen Dialektik der Aufklärung und hat immer noch nichts erreicht. Wir Autoritären nehmen den Packen also gezwungenermaßen auf uns. Die Untätigkeit und Luschigkeit der anderen zwingt uns dazu, das Zepter in die Hand zu nehmen, weil sich sonst natürlich überhaupt nichts ändern würde. In Klammer, wie der Stalinist sich überhaupt nur äußert, um die Fehler der anderen zu korrigieren. Er hätte ja auch lieber seine Ruhe. Ja, das fand ich auch wieder wunderschön hier, dieser Satz in Klammern. Hat mich dann auch hier so zum Sprechen bewegt, dass ich da auch gedacht habe, ja, ist doch auch ganz schön, sich eben nicht mehr aufzuregen über das, was da so falsch Falsches gesendet und gedruckt wird, sondern zu sagen, okay, das ist ja ganz in Ordnung, was ihr da macht, Leute, aber gut, dann muss ich hier halt eingreifen. Ich hätte eigentlich lieber meine Ruhe, ja, eigentlich würde ich lieber für mich bleiben, aber es ist halt jetzt meine Pflicht. Ich spüre es als meine Pflicht bei dem ganzen Unsinn, der da verzapft wird. Muss ich halt mal ein paar Fehler wenigstens korrigieren. Okay, ich bin auch nicht perfekt, auch nicht makellos, aber es ist schon so, dass ich da immerhin mal den Respekt verloren habe vor dieser demokratischen Öffentlichkeit und mir sagen kann, ja, Leute, das, was ich hier jetzt zu sagen habe, kann schon mal auch nicht schlimmer sein als das, was sowieso schon die ganze Zeit da stattfindet in diesem Diskurs, in dieser Jauchegrube. Also, das wird es auch nicht schlimmer machen, zumindest das ist mal gewiss und das treibt mich ja auch an zum Podcasten. Ja. Und hier hatten wir jetzt also dieses Höhlengleichnis. Da bin ich auch vorher schon eingegangen. Die Leute sollen aufgeklärt werden. Aber okay. Und dann kommt ja dieser Teil, den ich auch schon vorgelesen hatte. Aber da lese ich einfach nochmal weiter, weil es so schön ist. So schön. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass kein Stalinist davon ausgeht, behauptet oder gar zusichert, es lasse sich im Sozialismus nach heutigen bürgerlichen Kriterien sofort besser leben als heute. Er tut das schon deshalb nicht, weil er nicht beabsichtigt, dem völlig heruntergekommenen Verständnis von Wohlstand in der westlichen Welt auf den Leim zu gehen, der doch beileibe kein Kriterium für Glück und erfolgreiche allseitige Bedürfnisbefriedigung, Betätigungsermöglichung und Fähigkeitsentfaltung der Individuen sein kann. Denn zunächst ist ja einmal der Aufbau von Maßnahmen zur Verhinderung des Rückschreitens in die Barbarei nötig. Sehr gut, hier schreibt er also auch, ja, erstmal diesen erreichten Stand der Zivilisation dann sichern. Antifaschismus muss ja auch die tragende Säule unserer Politik sein. Also erstmal sagen, da dürfen wir nicht zurückfallen in diese Barbarei. Und das gilt es erstmal zu sichern und jetzt nicht zu sagen, wir wollen hier gleich das perfekte Leben, was jetzt gleich besser sein wird als unter den heutigen Bedingungen. Aber schon deshalb wird es sich besser, sinnvoller leben lassen. Bereits die Vorarbeit, das Herausschälen der Vernunft aus der Weltmisere, das Bilden der Möglichkeiten zur Ermöglichung weiterer Möglichkeiten, wird ein zigmal mehr zu beflügeln wissen, als es die Segnungen des Marktes jemals vermochten. Noch immer erscheint uns Glück als etwas, das uns einzeln zufällt. Dagegen stehen Planung und Gemeinsamkeit. Die Ausschließlichkeit der privaten Lust schließt uns aus von der Welt und ist ja auch so gedacht, als Flucht vor der schlechten Realität. Du weißt, dass sinnvolles Leben hier möglich wird, schon im Kampf für sinnvolles Leben. Du kämpfst für die Abschaffung aller Kämpfe, damit auch du nicht mehr kämpfen musst und wirst Kommunist. Das war also dieses Zitat hier von Dietmar Dart, glaube ich. Dann schaue ich nochmal kurz nach. Dietmar Dart für Immer in Honig, dieser Roman von ihm, der 1000 Seiten wohl lang ist. Dietmar Dart schreibt ganz schön viel, aber habe ich auch noch nicht gelesen, aber hier lese ich mal weiter. Wer eine Aufgabe hat, die wirklich in seinem allseitigen Interesse wie dem der Allgemeinheit ist und zudem entsprechend honoriert wird wie die des Revolutionärs im Sozialismus, dessen Leben wird schon von mehr Glück, Sinn und Zufriedenheit geprägt sein als das der Verfechter des Überkommenen. Wir Stalinisten also radikalisieren die Jugend, indem wir sie entradikalisieren. Und diesen Satz fand ich hier so genial, den letzten, auch wenn ich es vielleicht nicht ganz verstanden habe, aber was ich daraus ziehe, ist eben die private Nutzenmaximierung, wie ich jetzt im Job vorankomme, auf der Karriereleiter hochklettere und ja genau diese private Lust, private Maximierung des Glücks, die ist ja eigentlich diese Radikalisierung, die die heutige Gesellschaft mit uns allen, mit der Jugend hier vollzieht und das uns allen schon so einpflanzt in die Köpfe. Und genau gegen diese Radikalisierung wendet sich also der Stalinismus und sagt, wir radikalisieren die Jugend, indem wir sie erstmal entradikalisieren von diesem Marktradikalismus. Genau, und dann kann man sich halt radikal Gedanken machen über die neue Gesellschaft, die wir da aufbauen wollen, und schon die Vorarbeit, schon die Planung, schon das reine Denken darüber, wie man selbst dazu steht, zu solchen Möglichkeiten, Bestrebungen. Selbst das ist schon eine lohnenswertere Tätigkeit, als jetzt nur so nach der privaten Lust zu schauen. Und daher lade ich euch ja einfach ein, euch selber auch weiterzubilden. Es müssen eben nicht alle das Gleiche denken im Kommunismus, wie meine Mutter da meinte. Alle sollen das Gleiche denken. Nein, erstmal ist sowieso egal, was das Volk denkt. Das kümmert uns eben nicht mehr so. Jeder ist frei, seine Meinung im Privaten zu haben, die Meinung dann halt zu äußern. Da werden wir das noch ein bisschen einschränken müssen, so wie in der DDR. Aber erstmal kannst du deine Meinung haben. Und es ist aber heute schon sinnvoller, sich da Gedanken zu machen. Und schon das wird zu mehr Glück führen. Und da kann man ja auch kritisch sein mit den Positionen hier von Krohn oder von Marx oder Stalin. Kann man auch kritisieren und sagen, aber nee, aber immerhin macht man sich dann ja mal darüber Gedanken. Und leistet da vielleicht schon eine Vorarbeit, ja, vielleicht führt das dann schon in die richtige Richtung, die Erzeugung von weiteren Möglichkeiten, schreibt er hier. Wie schreibt er das? Weitere Möglichkeiten? Das Bilden der Möglichkeiten zur Ermöglichung weiterer Möglichkeiten, ja. Dieses Buch ist erstmal eine Möglichkeit für mich, mich zu bilden. Das ermöglicht mir dann hier noch weiter nachzulesen bei Marx, wie er sagt hier, die Kritik zum Gotha-Programm der SPD zum Beispiel ist eine der hilfreichsten Schriften von Marx. Und daraus kann dann ja wieder weiteres folgen, also da weitere Möglichkeiten werden hier erzeugt. Und hier im Podcast multipliziere ich dann das dort Geschriebene nochmal, weitere Möglichkeiten. Aber genau, es geht eben nicht um die reine Masse zu erreichen, das nicht. Aber einfach weitere Möglichkeiten, dass Leute weiterdenken können und da weiter ansetzen können an dieser Vorarbeit hier. Es ist alles so interessant. Ich würde hier am liebsten weiterlesen in diesem Kapitel 17, wie tun. Sollte ich eigentlich am besten weiterlesen? Ja, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das schon mal behandelt habe hier. Das klingt einfach so schön, ich muss es hier vorlesen. Kapitel 17, wie tun. Der Stalinismus sieht im Gegensatz zur negativistischen Kapitalismuskritik nicht davon ab, der so brennenden, von Kapitalismus-Skeptikern und sonstigen an linken Vorschlägen interessierten Mitmenschen fortdauernd gestellten Frage nach der realen Alternative zur bürgerlichen Gesellschaft und nach Umsetzung all der schönen kommunistischen Theorien auszuweichen. Die Antwort der diversen kritischen Kritiker und kommunistischen Aufklärer redet sich immer sehr kleinlaut damit heraus, dass ihre möglichst pure, also zusammenhangslose, radikale, also idealistische, fragmentarisierte und kompromisslose, also wirklichkeitsfremde Kritik in ihrer Negativität selbst schon den Plan für die Zukunft enthielte. Man wolle ihn aber nicht konkret ausmalen, das angebliche marxische Ausmalungsverbot hindere einen daran bedauerlicherweise. Aber nach ausgemalten konkreten Utopien hat sich selbstverständlich nie jemand bei ihnen erkundigt. Es sollen ja lediglich Pläne, Konzepte vorgelegt werden, wie denn der Weg hin zu dieser Utopie beschritten werden soll. Also Maßnahmen, die übers reine Kritisieren hinausgehen. Wenn die Kritischen also angeblich so exquisite Pläne haben, warum, fragt man sich, sprechen sie diese da nicht offen aus, sondern verweisen ständig auf irgendwelche mystischen, negativen Inhalte ihrer Kritik, in denen alle Baupläne für den perfekten Sozialismus, Kommunismus, den Verein freier Menschen oder die staaten- und klassenlose Weltgesellschaft zu finden sein sollen. Das liegt natürlich daran, dass sie erstens an wirkliche Veränderungen nicht interessiert sind und zweitens ihre Konzepte, sofern sie vorliegen, völlig unumsetzbar sind. Das würde im Fall eines Außens sofort jeder bemerken, weshalb man sich bedeckt hält. Der Stalinismus hingegen hat nicht nur Pläne, Inhalte, Konzepte, Strategien und Maßnahmen, über die er die Welt in Kenntnis setzt, er hat auch die geschichtlich erwiesene Fähigkeit, diesen zur Wirklichkeit zu verhelfen. Er ist über die dialektischen Stufen von bloßem Verstand und bloßer Negation zur Synthese fortgeschritten. An seinem Gebäude der Kapitalismuskritik findet sich im Gegensatz zu jenem der bloßen Kritiker zusätzlich der große Anbau eines Sozialismuskonzepts und ein Vorratslager von Maßnahmen, dieses umzusetzen. Und gerade das werfen uns, es ist wirklich ein einziges Elend, die kritischen Linken vor. Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend Programme. Das ist hier ein Zitat von Marx aus einem Brief. Während die marxologisierenden Kritiker von Wert, Waage, Welt und Wetter jahrzehntelang über die richtige Interpretation des ersten Kapitalkapitels diskutierten, hat genau der von diesen so verschmähte Arbeiterbewegungsmarxismus, also Stalinismus, die halbe Welt innerhalb weniger Jahrzehnte von Kapitalismus und Kolonialherrschaft befreit, weltweit die Faschisten gestürzt und besiegt, Nationalsozialismus wie Zweiten Weltkrieg beendet und die Kriegstreiberei bekämpft, sowie in einem Gutteil der Welt den Sozialismus aufzubauen begonnen. Ich möchte hier nicht in den Verdacht der Suggestivität geraten, aber einem jeden ist es ja unbenommen, diese Bilanzen einfach mal gegenüberzustellen und nüchtern abzugleichen, welche der beiden Bewegungen, Bolschewismus oder Kritik, dann eher im Sinne von Marx gehandelt hat. Jedenfalls dürfte doch jeder, der noch bei Trost ist, mühelos einsehen, dass man den Stalinismus spätestens heute erfinden müsste, wenn es ihn nicht schon gäbe. Ja. Exquisit hier seine Überlegung, was wäre in einer Welt ohne Stalinismus, das, ja, wenn die Weltgeschichte vielleicht doch anders verlaufen wäre. Aber dann müssten wir heute eigentlich zum Schluss kommen. Wir müssen jetzt mal den Stalinismus erfinden. Wir müssen jetzt mal hier sagen, nicht mehr so lange über das erste Kapitalkapitel diskutieren, sondern einfach beginnen mit dem Aufbau des Sozialismus. Und das ist eben im Sinne von Marx, wie er da schrieb, jeder Schritt wirkliche Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend Programme. Gut, aber dann lese ich hier einfach weiter direkt im Anschluss hier. Kapitel 18. Vom sogenannten bürgerlichen Glücksversprechen, das sich die postantideutschen Ideologiekritiker erst herbeifantasierten, um nun bis in alle Ewigkeit innerhalb dieser Gesellschaft auf seine Erfüllung zu warten, sprechen sie in den höchsten Tönen. Aber Stalins nachholende Umsetzung der ökonomischen Grundlagen für die Ermöglichung des Verwirklichens dieses Versprechens innerhalb des Sozialismus gilt ihnen als Menschheitsverbrechen. Den westlichen Afghanistan-Feldzug gegen die islamistischen Terroristen bejubeln sie, aber den dortigen Einsatz der Roten Armee in den 1980ern gegen eben diese Terroristen verdammen sie als Kriegstreiberei, orientalische Despotie, Sowjetimperialismus. Personalisierende Kritik am Kapitalismus prangern sie ideologiekritisch als verkürzt und antisemitisch an. Aber wo eine solche verkürzte und personalisierende Kritik sich gegen den Sozialismus, hauptsächlich gegen die Personen Lenin und Stalin richtet, kommt sie ihnen gerade recht. Ja, sehr gut ist hier, wenn man gegen George Soros was sagt, wie ein No Agenda immer wieder, dann ist er schon gleich antisemitisch, weil er auch irgendwie jüdische Wurzeln hat oder Jude ist, aber ist ja völlig egal, was jetzt seine Herkunft ist. Es ist einfach so, dass er ein Kapitalist ist und da überall seine Finger im Spiel hat und es da, da muss man kein Verschwörungstheoretiker sein, sondern wie Slavoj Žižek auch schrieb, eine Bezeichnung für Leute wie George Soros und Bill Gates wäre Two-Spirit-Kapitalist, tagsüber großzügiger Spender und Humanitarist und nachts skrupelloser Ausbeuter. Das erkennt also auch Žižek hier völlig richtig, auch personalisierende Kritik zu üben, beziehungsweise ja, wird heute so angeprangert, aber gegen Lenin und Stalin darf man natürlich immer personalisieren. Wobei auch hier klar sein sollte, Lenin und Stalin als Personen sind auch überhaupt nicht das Problem, sind auch überhaupt nicht die Frage, sondern sie waren halt in dieser historischen Situation da, dass sie an die Macht gekommen sind. Aber es ist ja die Frage, was für Inhalte, was für Konzepte haben sie verfolgt und war das stichhaltig? Na gut. Dann lese ich hier noch einen Abschnitt vor. Die Ideologiekritik zeigt sich, ist nicht etwa die erfolgreiche Bekämpfung von Ideologie, sondern eben Kritik, also Selbstideologie, wenn auch besonders kritische, also erfolglose. Im Moment ihres Auftretens erzeugt und reproduziert diese Ideologiekritik eigene Ideologie. Hier und da eine Alternative, meistens aber auch einfach die ohnehin herrschende. Dass aus den Ideologien kein Entkommen ist, weiß die gebildete Welt seit mindestens einem Jahrhundert. Den Ideologiekritiker hindert das aber nicht, sich weiterhin als kühnen, vollkommen unabhängigen und über jede Art von bloß weltanschaulichem Denken erhabenen Aufklärer zu geben, der den definitiven Schlussstrich unter Platons Höhlenschattenschauspiel zu ziehen vermag und den allerletzten Schleier der Verblendung zum endgültigen Verschwinden zu bringen trachtet. 2500 Jahre warten auf die Aufklärung der Dummen ist ihm nicht genug, er wartet weiter. Der Unterschied zwischen Ideologiekritikern und uns Stalinisten also ist, diese setzen alle Hebel ihrer volksaufklärerischen Kritik, also hinfälligen Propaganda, in Bewegung, um die Leute davon abzubringen, an eine jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung zu glauben. Wir derweil arbeiten an eben dieser. Na, hervorragend. Wir arbeiten, klar, an dieser Weltverschwörung. Nicht mehr Verschwörungstheorien, sondern wirklich mal die Verschwörung aufbauen. Wir sagen, wir sind natürlich im Bunde, wir Stalinisten verschwören uns und bauen hier heute schon mal ein geistig-intellektuelles Netzwerk auf, um dann auch wirklich später dann zur physischen Aktion überzugehen und diese Gesellschaftsstruktur umzugestalten. Das ist also diese Verschwörung, an der wir arbeiten. Und was die Ideologiekritiker machen, die wollen die Dummen irgendwie aufklären. Ja? Denen leuchtet das nicht ein, was er da vorher schrieb. Das Dumme sind einfach eine gleichbleibende Größe über die ganze Geschichte, ja. Vielleicht mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber die kann man sich nicht einfach wegträumen, sondern sollte sagen, okay, da brauchen wir auch Pläne, wie wir damit umgehen. Einfach sagen, okay, die sind da, die müssen wir nicht mehr überzeugen, sondern wir müssen halt überlegen, wie können wir trotzdem hier sinnvolle Politik machen. Nee, aber ich weiß nicht, ob ich das schon vorgelesen habe mit den Dummen, die sind eine gleichbleibende Größe über die gesamte Geschichte. Das finde ich auch nur eine sehr markante These, ja? Warum nicht? Es wird immer Leute geben, die halt lieber so am festgefahrenen Alten festhalten. Und deshalb sagte ich ja auch am Anfang, wie lieb ich euch habe, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht doch überhaupt nicht darum, irgendjemand hier herabzusetzen, sondern einfach zu sagen, ja, da müssen wir halt wirklich mal unterscheiden in diejenigen, die wir gebrauchen können für diese Avantgarde und die anderen. Aber die anderen dürfen doch auch weiterleben und um die geht es ja auch genau, um denen ein besseres, sinnvolleres Leben uns allen zu ermöglichen im Sozialismus dann. Aber dass wir da hinkommen, müssen wir halt echt schauen, dass wir uns auf den Kern konzentrieren an Leuten, die überhaupt noch empfänglich sind für Aufklärung, für Begriffsbildung. Dann lese ich hier weiter, Kapitel 19. Ja gut, es ist so schön, da kann ich gar nicht aufhören. Das Dienstpersonal der Bourgeoisie nennt uns Stalinisten antidemokratisch, was doch spätestens seit Lenin eine Auszeichnung für jeden Kommunisten bedeutet. Denn seit sich die Imperialisten wie selbstverständlich als Demokraten ausgeben und ihr auf institutionalisierter Gewalt beruhendes globales Generalgouvernement der Unternehmensinteressen als die einzig mögliche Demokratie propagieren, ist der Demokratiebegriff nicht mehr zu gebrauchen. Die angebliche Herrschaft der vielen ist die Herrschaft einzig der Kapitalistenklasse, wie die Vielfalt der Medien im Kapitalismus nur die vielfältige Gelegenheit der Medienkonzerne mit der Verblödung von Menschen Profit zu machen bedeutet. Die Propaganda der kapitalistischen Romantiker führt dann zu allerlei Illusionen, die sich auch Linke so von Demokratie machen. Diktatur des Proletariats und so weiter, all diese SED-Dinge, damit hat die Partei Die Linke nichts zu tun, sagt der PDL-Sozialdemokrat Dietmar Bartsch. Und Sarah Wagenknecht glaubte 1989 an eine demokratische Reformierbarkeit des DDR-Sozialismus, wie sie heute von der Reformierbarkeit des Kapitalismus überzeugt ist. Beide Wahnideen entspringen einer Haltung, der demokratischen Romantik. Ja, das ist sehr gut und sage ich hier auch ich, wo ich mich als Sarah Wagenknecht-Fan bezeichnet habe, sage ja, es ist auf jeden Fall eine hervorragende Politikerin, aber es ist sehr richtig, wie Marlon Krohn hier diese Grabenkämpfe in der linken Blase zu führen. Das ist doch viel sinnvoller, viel produktiver, hier gegen Sarah Wagenknecht, zu polemisieren, als jetzt zu versuchen, irgendwie irgendeinen Liberalen, irgendwie einen Konservativen oder einen Sozialdemokraten noch zu überzeugen, sondern nein, wirklich die, wo man noch Hoffnung haben kann. Ja, okay, sagt er hier, die Linken, die Partei Die Linke, ist halt auch dieser demokratischen Romantik anheimgefallen, diesen idealistischen Glauben an die Demokratie, an die Weisheit des Volkes, dass man damit den Sozialismus voranbringen könnte. Okay. Und das ist also dieses Fortschrittselement hier. Lieber mal gegen die Linken hetzen, statt noch weiter gegen die CDU. Das ist leider nicht so produktiv. Das wird niemals zu irgendwas führen. Sondern wirklich auf die vielleicht schon ein bisschen was begriffen haben, die vielleicht sich noch einordnen lassen für unser Ziel der Revolution. Gut, dann, wie ist das aber mit der Demokratie? Gut, lese ich einfach weiter. Man braucht hier natürlich für das Wort Demokratie lediglich bürgerliche Demokratie, also Herrschaft der Bourgeoisie mittels kapitalistisch verfasstem Klassenstaat einzusetzen, um zu begreifen, dass mit demokratisch heute immer gemeint ist im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnungen kapitalistischer Staaten. Was bedeutet, dass linke Sozialdemokraten den Kapitalismus nur so weit überwinden wollen, wie das Grundgesetz und seine wirkmächtigen Ausleger und Anwender es zulassen, also gar nicht. Und die Reformer 1989 mit ihrer Forderung nach mehr Demokratie in der DDR den Kapitalismus einführen wollten. Wenn wir Stalinisten also die Demokratie verschmähen, heißt das, wir streben eine Gesellschaft an, in der keine Demokratie mehr nötig ist, weil dort die Arbeiterklasse selbst an der Macht und von der Schmach erlöst ist, sich alle paar Jahre die Verwalter ihrer Ausbeutung neu wählen zu müssen. Eine Gesellschaft, in der Humanität garantiert ist durch die Statuten des Sozialismus auf Basis von Marxismus und Antifaschismus, braucht keinen demokratischen Budenzauber mehr und macht ihre Entwicklung nicht von völlig aussagelosen Wahlergebnissen abhängig, die ohnehin immer nur die Klassenverhältnisse eines Landes widerspiegeln. Jene Klassenverhältnisse sind umzuwälzen, damit die Wahlergebnisse anderes widerspiegeln. Aber um die Klassenverhältnisse umzuwälzen, wählt man keine Parteien, deren wichtigster Programmpunkt die Erhaltung der bürgerlichen Klassenverhältnisse ist. Wiederum braucht man, sind die Klassenverhältnisse einmal umgewälzt, keine Wahlergebnisse mehr, um zu wissen, was zu tun ist. Man hat dann ja Arbeiterräte. Es ist also nur folgerichtig, dass die Vertreter der Marktfreiheitsdemokratie, deren Maske sich die Kapitalistenklasse bedient, eine solche undemokratische sozialistische Gesellschaftsform, die allen belastbaren Kriterien gemäß näher ans Ideal von Demokratie käme, als durch und durch feindlich betrachten und entsprechend bekämpfen muss. Die Vertreter der Marktfreiheitsdemokratie müssen also diese undemokratische sozialistische Gesellschaft bekämpfen, schreibt er. Dann noch ein Zitat von Brecht. Das Einführen der Demokratie kann zur Einführung der Diktatur führen. Das Einführen der Diktatur kann zur Demokratie führen. Ja, sehr richtig. Was soll Demokratie überhaupt sein? Die Herrschaft des Volkes. Aber wenn doch die DDR darauf hinarbeitet, hier die Güterproduktion zu sozialisieren, dass da nicht mehr der einzelne Kapitalist darüber herrscht, verfügt über die Produktionsmittel, sondern dass jetzt wirklich allen gehört und halt erstmal der Staat, erstmal diese SED, diese Avantgarde-Partei, das so verwaltet und damit es dann später so dazu übergehen kann, später, dass dann wirklich eine vollkommene Reform des Sozialismus eingeführt wird. Aber erstmal halt so undemokratisch das Verwalten, aber das kommt doch dann schon näher ans Ideal der Demokratie, als wenn man einfach sagt, Demokratie ist halt nur so das Betriebssystem, wie es abläuft, wie alle 4 Jahre hier wird irgendwie gewählt und das ja, ist halt der institutionelle Rahmen der Bundesrepublik. Und ich sage, deshalb ist mir dadurch auch klar geworden, dass Deutsche Demokratische Republik war der perfekte Name für diesen Staat und auch ein treffender Name, wo ich früher immer gedacht hätte, naja, vielleicht hätte man das demokratisch weglassen sollen, das wäre vielleicht ehrlicher gewesen, aber nee, es geht eben darum, die richtige Demokratie einzuführen. Und die Bundesrepublik Deutschland führt ja die Demokratie eben nicht im Namen, weil es nie um Demokratie ging, sondern die Demokratie dient ja nur als Budensauber, dient ja nur als, als Legitimation durch Verfahren, wie Luhmann sagt, alle 4 Jahre einfach ein Kreuz hinmachen und dann hast du es ja legitimiert. Es muss ja so weitergehen, weil alle haben ja zugestimmt, ja. Die Parteien haben das als wichtigsten Programmpunkt. Der Kapitalismus muss weiterlaufen. Die Profite der Kapitalisten müssen garantiert bleiben. Von dem her ist es einfach das Betriebssystem. Diese Wahl in der Bundesrepublik ist einfach nur so ein Betriebssystem, das den Klassenstaat am Laufen erhält. Und deshalb ist es da auch grundehrlich bei der BRD, dass man da die Demokratie nicht im Namen führt, weil Demokratie ist da halt, ist vielleicht so ein Überbau, ja. Ein Überbau, so ein Phänomen. So ein Happening, würde Stefan Schulz sagen. Ein Happening, an dem man alle paar Jahre teilnehmen kann, das aber sonst keine weiteren Auswirkungen hat. Und in der DDR, da ging es noch um die richtige Arbeit, hin zur Demokratie zu kommen. Da war man natürlich noch nicht angekommen, dieses Ideal hatte man noch nicht erreicht, aber lieber sich mal ein Ideal setzen, das ist dieser Grundtenor von Robert Faller, lieber mal dieses Ideal so setzen. Und dann war man halt immer noch nicht angekommen nach 40 Jahren DDR, aber das ist den Kritikern dann halt irgendwie schon genug, um zu sagen, ja gut, dann führen wir jetzt mal schnell den Kapitalismus wieder ein, weil 4 Jahrzehnte müssen ja anscheinend genügen, aber genügt natürlich nicht. Die Menschheitsgeschichte kann nicht in so kurzen Zeitintervallen jetzt zu einer wirklich höheren Phase übergehen und sich wirklich so grundlegend weiterentwickeln. Das dauert einfach längere Zeit und die DDR hatte hier ja schon einen richtigen Pfad eingeschlagen. Nun wird mir natürlich klar, dass ich mich auch immer noch weiterbilden muss über die Geschichte, dass ich da viel zu wenig weiß über die DDR oder sonst auch über die Geschichte. Aber das ist eben mein Punkt, sich da nicht schämen, dass man bei diesen Aktenbergen noch nicht so weit gekommen ist, die so durchzuackern, sondern ich halt sagt, erstmal diese 250 Seiten etwa hier, die waren schon so schwierig zu verdauen, dass ich die erstmal hier weiter verarbeiten muss, um mich dann im Anschluss weiterzubilden. Genau. Gut, dann muss ich hier weiterlesen und so langsam reift in mir die Erkenntnis, dass ich auch heute noch nicht zum Abschluss der Besprechung dieses Buchs kommen kann, weil ich habe mir hier noch 2 Lesezeichen gemacht, aber lese jetzt hier einfach immer weiter an diesem. Ja, jetzt bin ich hier bei Kapitel 20 und stoße hier noch nicht vor zu diesen Lesezeichen, denn es ist wirklich höchst lehrreich, hier nochmal direkt weiterzulesen. Kapitel 20. Knapp 30 Jahre nach der Kontorevolution von 1989 und den Folgejahren ist man sich selbst in weiten Teilen der Bourgeoisie, also der Befürworter des Liberalismus, darüber einig, dass das bürgerliche Experiment in den Staaten des Warschauer Vertrags, den Sozialismus abzuschaffen und die Freiheit einzuführen, vollauf gescheitert ist. Westliche und vor allem deutsche Liberale, die sich 1989 so brennend für die Einführung der Demokratie einsetzten, empören sich heute über die logischen Folgen dieser Demokratie. Schlimmer Putin, schlimme Krim, schlimme Kriege. Was 1989 außerdem scheiterte, war der demokratische Sozialismus, der dritte Weg, der Gorbatschowismus, also der Anti-Stalinismus. Was nicht scheiterte, war der Stalinismus. Der Stalinismus scheitert nämlich nicht, er kann höchstens bewusst abgesetzt werden. Weil Scheitern bedeutet, dass man, was der Stalinismus immer zu vermeiden wusste, an eigenen inneren Widersprüchen und Fehlern zugrunde geht. Und nicht, dass man vom Gegner besiegt und vernichtet wird, wie 1989 geschehen und seit 1953 vorbereitet. Das Scheitern von Gorbatschows Glasnost und Perestroika also gibt dem Stalinismus im Nachhinein recht. Gorbatschows zweite Revolution, die von kritischen Theoretikern wie Detlef Clausen noch 1990 hochgejubelt wurde, lief circa ein Jahr lang und entfesselte dann mit Einführung der bürgerlichen Demokratie, also Abschaffung des Sozialismus, die Verarmung und Entrechtung breiter Bevölkerungsschichten in Osteuropa, wie die Rücknahme aller Errungenschaften von 1917 zum Wohle einiger weniger. Die Segnung der konkreten, real existierenden Freiheit und des Antistalinismus im Weltmaßstab lassen sich seit Beginn der 90er Jahre in den ehemaligen sozialistischen Ländern Osteuropas in all ihrer Pracht begutachten. Freiheit für Nationalisten, Freiheit der deutschen Außenpolitik, wieder überall auf der Welt Angriffskriege zu führen, Freiheit für Pogrome und Freiheit für die Verfolgung von Homosexuellen, wie Freiheit von staatlicher Krankenfürsorge. Freiheit für Millionen, kein Obdach mehr zu haben, Freiheit von Arbeitsplätzen, mit denen man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und die Freiheit einer um im Durchschnitt ca. 10 Jahre geringeren Lebenserwartung, etwa in Russland. Genau, in Russland also sank die Lebenserwartung in den 1990er Jahren um 10 Jahre. Das ist ja wirklich ein rapider Fall, vor allem bei Männern also sank die Lebenserwartung massiv und es kann gesagt werden, ja, das ist dann wohl gescheitert mit der Abschaffung der Sowjetunion, sind wir hier, Russland ist in die Hände der Gangsterbanden gefallen und das war es ja, was dann Putin an die Macht gebracht hat, dass er überhaupt mal die staatliche Ordnung wieder versucht hat einzuführen und aufrechtzuerhalten. Und ja, davor wurde einfach alles ausverkauft an westliche Firmen, so verscherbelt, Gangsterbanden regierten. Und in der DDR wurde ja auch die ganze Industrie praktisch so vernichtet, einfach so dann kaputt gehen lassen. Das ist, was ich auch immer wieder bei Heiner Flassbeck gelesen habe. Wenn es um die Klimaziele geht, dann war es eben die Bundesregierung, die damals festgelegt hat, dass 1990 das Jahr sein soll, das zur Grundlage aller weiteren Berechnungen wird, wie weit man denn jetzt gekommen ist in der Reduktion der CO2-Emissionen. Und die Bundesregierung hat das also durchgesetzt, zu sagen, ja, 1990 ist dieses Jahr, da messen wir jetzt, wie weit sind wir gekommen, um 20% oder 30% haben wir hier unsere Emissionen schon gesenkt. Und die Bundesregierung war damals so schlau, das zu machen, weil sie genau wusste, ja, in den Folgejahren nach 1990, sind diese ganzen DDR-Fabriken immer weiter vom Netz gegangen, haben ihren Betrieb eingestellt, wurden ja durch die Treuhand einfach so verscherbelt, einfach ja, dann stillgelegt. Und genau deshalb wurde da in Deutschland schon dadurch die CO2-Emission gesenkt, einfach weil diese ganzen Fabriken pleite gegangen sind und man kein Interesse hatte, die aufrechtzuerhalten, die Leute arbeitslos geworden sind und so weiter. Das war also sehr perfide auf zwei Ebenen. Hier erstmal die Treuhand, erstmal, dass man da alles so zerschlägt und nicht etwa sieht, dass das noch funktionierende Unternehmen waren, die man weiter erhalten hätte können. Und dann auf der zweiten Ebene, diesen Niedergang dieser Fabriken nutzt man dann auch noch dazu, um sich die Klimabilanz schön zu fälschen und zu sagen, ja gut, jetzt sind wir hier schon so weit gekommen in der Senkung unserer CO2-Emissionen, aber der Löwenanteil davon geht halt allein darauf zurück, dass die DDR, die Industrieproduktion der DDR dann damals eingestellt wurde und so in den 90er Jahren dann, ja, da die Fabriken dann ihre Arbeit eingestellt haben. Und das war der Kniff, den sich Deutschland da überlegt hat, mit dem man sich jetzt so als Klimavorreiter darstellen kann. Und ja, schon interessant, auf was für Ideen die Deutschen immer wieder kommen. Immer wieder so tüchtig, tüchtig bei solchen Kniffen und Einfällen, bei solchen, ja, gewitzten Betrügereien. Das ist wirklich die deutsche Spezialität, glaube ich. Aber hier lese ich mal weiter. Die deutsche Konterrevolution von 1989 ermöglichte dann im Speziellen die Freiheit, im wiedervereinigten Großdeutschland einen rechtspopulistischen Pfaffen und konservativen Hardliner wie den Ex-DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck mit großer Unterstützung nahezu aller deutschen Parteien von NPD bis die Grünen zum Bundespräsidenten zu bestimmen, der dann in seinem Amt als führender Russenfresser auch gleich mal das Olympia-Gastgeberland Russland wegen fehlender Freiheit, zum Beispiel für Homosexuelle, tadelte und die Veranstaltung boykottierte, während er in Deutschland die schwulenfeindliche Kirche und das gleichgeschlechtliche Ehen verbietende Grundgesetz verteidigte und dafür nicht etwa zur Steinigung auf die Stalinallee vorgeladen, sondern vom Gros der Deutschen bis hinein in die linken Szenen gelobt wurde. Nun gut, so überrascht es natürlich nicht weiter, dass die in diesen Szenen veröffentlichten Statements im Ausdruck der bürgerlichen Freiheit und nicht etwa ein Angriff auf diese sind. Jeder Artikel in Blättern für Kapitalismuskritik, Fachwörter wie Das Argument oder Phase 2, in denen der Stalinismus kritisiert wird, entspringt letztlich der ansonsten unartikuliert bleibenden Angst akademischer Linksliberaler, die Ideen von Marx könnten sich wieder verstärkt hin zur Wirklichkeit bequemen, was etwaige Folgen wie die Enteignung ihrer Sippen hätte und etwa bedeuten würde, dass im Falle der Einführung des Sozialismus für die Zeit nach der Professur das Einfamilienhaus am Tegernsee oder die Eigentumsaltbauwohnung im Prenzlauer Berg nicht mehr zur uneingeschränkten Verfügung oder Vermietung zwecks Kapitalgewinn stehen könnten, weil es nun mal zu den Gepflogenheiten des Stalinismus gehört, Obdachlosigkeit flächendeckend abzuschaffen und also den Privatbesitz an Grund und Immobilien aufzuheben. Da macht sich dann natürlich auch berechtigte Furcht breit. Solche Kleinbürger sind mit der Bourgeoisie gemeinsam an jenem Kokolores interessiert, den die westliche Welt seit über einem Jahrhundert unter der antikommunistischen Verblödungsvokabel Freiheit propagiert. In Klammer, aber Freiheit macht arm. Wer frei ist, ist böse. Zitiert er hier, aber was sollen das für Zitate sein? Bloch? Okay, Stalinsen wird hier zitiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine fiktive Figur ist, Stalinsen. Der Stalinismus will keine Freiheit, er will Sinn und Sittlichkeit, also menschenwürdige Existenz. Die Freiheit, falsche Ansichten und unwissenschaftlichen Stuss, Klammer Meinungsfreiheit, die Freiheit, Ressentiments zu reproduzieren und faschistische Hetze zu verbreiten, Klammer Pressefreiheit, die Freiheit der Großunternehmer mit den Lohnabhängigen nach Gusto schalten und walten zu können, Klammer freier Arbeitsmarkt, gedenkt er, möglichst schnell und zwar mit Hilfe des sozialistischen Staates unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei wieder abzustellen. Gut, nun kommen wir auf diese ganzen sogenannten Missstände zu sprechen. Hier also die Frage, was richtet der Kapitalismus heute so an auf der Welt, wie sieht diese Gewalt aus? Und es ist ja mein Anspruch, da nicht zu lange dabei stehen zu bleiben, denn das Bild, das man da haben wird, wird immer fragmentarisch sein, aber es ist ja gar nicht so nützlich, da viel drüber zu wissen, was da so an Elend die ganze Zeit produziert wird auf der Welt. Denn es ist sowieso klar, dass es zu viel Elend ist, um noch so weitermachen können wie bisher. Und wir müssen hier die Revolution vorantreiben und planen. Aber hier können wir uns einfach mal einen Ausschnitt zu Gemüte führen, was da so passiert. Nun sterben ja jeden Tag auf der Welt infolge der Monokapitalherrschaft 25.000 Kinder an kontaminiertem Wasser und 140.000 Menschen verhungern täglich. Während man Stalin und die Bolschewiki, die den Monopolen zumindest in Teilen der Welt ein Ende bereitet haben, der Menschheitsverbrechen beschuldigt, weil sie bei der Beendigung dieser Monopolherrschaft nicht zimperlich waren. Aber die Staaten der kapitalistischen Welt nehmen, wo wir schon bei den Opfern sind, weiter Vorlieb mit den Segnungen der bürgerlichen Produktionsweise. Die Anzahl psychischer Erkrankungen nahm in den letzten zwei Jahrzehnten um über 50% zu. Krankheiten wie Diabetes infolge von falscher Ernährung unter den Zumutungen der Monopole gehören in den Kernstaaten des Imperialismus inzwischen zur Normalität. in Klammer Zivilisationskrankheiten. Das ist interessant, also wird als Zivilisationskrankheit bezeichnet, also als würde es notwendig dazugehören zur Zivilisation, ja gut, habt ihr diesen Stand an Zivilisation halt erreicht, aber da gehört es halt auch dazu, dass es jetzt so eine Verbreitung von Diabetes gibt. Und ja, wenn es halt diese kapitalistische sogenannte Zivilisation ist, dann ist logisch, denn Diabetes hilft ja auch weiter den Konzernen, da können sie ja weiter Schokoriegel und so weiter verkaufen. Also darum geht es letztlich einfach, die Bilanz muss stimmen. Und ja, wenn man dann normalisiert man das so mit diesem Wort Zivilisationskrankheiten. Ich lese weiter. Seit 1945 sind allein in der BRD knapp eine halbe Million Menschen durch Verkehr oder Drogen ums Leben gekommen. Also durch die Staatseinrichtung der deutschen Monokapitaldiktatur getötet worden. Aber die Befürworter der bürgerlichen Freiheit jammern lieber weiter über die im Vergleich dazu sehr geringe Menge an DDR-Bürgern, die ihre Flucht über die gesicherten Grenzanlagen nicht überlebt haben, und stellen diese Fälle wiederum als kaltblütige Morde des stalinistischen Regimes hin. Es verwundert nicht, dass es vor allem die Liberalen sind, die am Tabu festhalten, die Toten beider Systeme aufzurechnen. Davon abgesehen, dass gar nicht aufgerechnet, sondern schlicht aufgezählt wird, merken sie ja recht schnell, dass sie mit ihrem Plädoyer für die Demokratie letztlich ein System verteidigen, das weit mehr Opfer erfordert als selbst der rücksichtsloseste Sozialismus. Pogrome gegen soziale Minderheiten sind spätestens seit den 90er Jahren in der BRD wieder Alltag. Die Zahl der zumal dem Kältetod erliegenden Obdachlosen steigt stetig. Und deutsche Großunternehmer wie der durch Nazi-Verbrechen zu einem der reichsten Deutschen gewordenen August von Fink finanzieren inzwischen wieder die Faschisten. Und dank besonders freiheitlich gesinnter Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, weil kein Staat sie dazu verpflichtet, nehmen selbst in den reichsten Gebieten und Schichten des Imperialismus ausgerottet geglaubte, mithin tödliche Krankheiten wieder signifikant zu. Das alles sind natürlich Peanuts gegenüber den monströsen Verbrechen der SED, die sich ungefähr darin erschöpfen, dass es nicht ständig für alle frische Bananen zu kaufen gab, weshalb der Sozialismus beileibe niemals wiederkehren dürfe. Bereits 1972 veröffentlichte der Club of Rome, dieses zum Think Tank ausgelagerte schlechte Gewissen der Bourgeoisie, seinen Bericht über die Grenzen des Wachstums. Seit nahezu 100 Jahren warnen gutwillige Liberale vor den Auswüchsen des Kapitalismus. Jedem ist klar, es ist dringend an der Zeit, dieses System zu beerdigen, aber die Konsequenzen lassen auf sich warten. Es bleibt bei hilflosen Appellen, die selbstverständlich keinen Adressaten finden. Stattdessen wurden in der Zwischenzeit mit verlässlicher Hilfe jener gutwilligen Liberalen die übrig gebliebenen sozialistischen Staaten abgeschafft und sie im Nachhinein mit erfundenen Horrormärchen überzogen, damit jede wirklichkeitsfähige Alternative zum Kapitalismus als illegitim erklärt und der Bourgeois-Monopolismus als zwar bedauernswerter, aber alternativloser Endzustand der menschlichen Geschichte propagiert werden kann. Es hat sich zur Genüge gezeigt, dass die Liberalen, wie links sie sich auch immer wähnen, keinerlei wirkliches Interesse haben, irgendetwas Wesentliches an den derzeitigen Produktionsverhältnissen zu ändern. Im Gegenteil, die Liberalen jeder Couleur, von grün über gelb bis braun, hatten selten Probleme mit den Maßnahmen ihrer bürgerlichen Rechtsstaaten gegen alle Kräfte, die auch nur im vagen Verdacht standen, ansatzweise revolutionäre Politik zu verfolgen. Sowohl in Italien als auch in Frankreich wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geheimdienstlich dafür gesorgt, dass die kommunistischen Parteien aus den Regierungsgeschäften gehalten werden. Die italienischen Christdemokraten etwa wurden in ihrem Wahlkampf 1948 gegen die bis dahin als stärkste Partei geltende KP von der CIA mit mehreren Millionen Dollar bezuschusst, was ihnen zum Wahlsieg verhalf. In Griechenland wurden derweil erfolgreich monarchistische Truppen durch die USA unterstützt, um zu verhindern, dass die Kommunisten in Regierungsverantwortung kommen, und in der BRD sorgte die bürgerliche Klassenjustiz für das schleunige Verbot der KPD, bevor diese noch die Möglichkeit bekam, etwa einen Wahlerfolg verzeichnen zu können. Die gesamte europäische Demokratie erweist sich als ein riesiges Sozialismusverhinderungsprojekt. Aber der SED wird vorgeworfen, sie habe Oppositionsparteien verboten, weil sie für ein Mindestmaß an Parteiengesittung sorgte. Die Liste von Maßnahmen, Kommunisten nicht zu mächtig werden zu lassen, ist schier endlos und also von ebensolchem Ausmaß wie die Liste kapitalistischer Übel, die zu verbergen der herrschenden Klasse zunehmend schwerer fallen. Jeder weiß von den Übeln und sie sind nahezu überall und in allen möglichen Formen dokumentiert oder aufbereitet. Man braucht nur die Fernsehnachrichten einzuschalten. Ich erspare mir also weitere Ausführungen und Beispiele. Der Blick auf die vom Kapitalismus hervorgebrachten sozialen Verhältnisse lässt natürlich jeden mit Vernunft gesegneten Menschen ständig aufs Neue erschrecken. Aber man darf bei diesem Erschrecken nicht zu lange stehen bleiben. Der Schrecken ist nur zu beenden, indem die Schrecklichen verschreckt werden. Seit circa einem Jahrhundert bezeichnet man diese Abschreckung als Bolschewismus oder Stalinismus. Das Stehenbleiben beim Erschrecken, Verzweifeln und Suhlen in der Ohnmacht hört derweil, je nach Grad seiner Sublimierung, auf Namen wie Anarchismus oder kritische Theorie. Beide liefern mittels ihrer Praxis, die einzig darin besteht, die barbarischen Auswüchse des Kapitalismus, zu welchen sie mithin selbst gehören, aufzuzählen und zu beklagen, zu Genüge Material, das jederzeit als Rechtfertigung für stalinistische Praxis vollends hinreicht, einschließlich deren vereinzelter Gräuel, die sich im Lichte der verallgemeinerten Niederträchtigkeiten des Kapitalismus als irrelevant ausnehmen. Klammer. Alle reden von den Übeln des Kapitalismus, aber niemand hat wirklich die Absicht, etwas dagegen zu tun, außer den Stalinisten. Und die werden dann von besonders schlauen Kritikern zu einem weiteren Übel abgestempelt, weil sie bei ihrer Abschaffungsarbeit nicht auf jede subjektive Schnurre irgendwelcher Bedenkenträger achten. Aber nachdem Kommunisten über Jahrhunderte mit allen Mitteln verfolgt, verboten, zensiert, schikaniert und getötet wurden, reicht es ja langsam. Die Zensur der Schriften von Marx und Engels, die Niederschlagung der Sozialistischen Republik durch die SPD, das blutige Zusammenschießen der Pariser und diverser anderer Räterepubliken durch den bürgerlichen Staat, die Deportation Lenins und Stalins ins Gulag durch die russischen Zaristen, die Vernichtung von Millionen europäischer Kommunisten durch den Faschismus, das Verbot der KPD durch die Postfaschisten der CDU, der konsequente Antikommunismus der BRD inklusive Berufsverboten und Haftstrafen für Kommunisten und schließlich die Zerstörung der sozialistischen DDR sowie der retrospektiven Verfälschung ihrer Geschichte durch das BRD-Bürgertum, die Millionen ermordeter indonesischer Kommunisten nach dem Militärputsch von 1966, das zigfache und weltweite Eingreifen der kapitalistischen Geheimdienste BND und CIA gegen kommunistische Organisationen und sozialistische Regierungen sind nur eine kleine Auswahl an antikommunistischen Verbrechen, die den Stalinismus in der Wahl seiner Mittel durchaus bestätigen. Der Stalinismus ist das kommunistische Eingedenken der zwangsläufigen bürgerlichen Reaktion, mit welcher immer und überall nahezu naturnotwendig zu rechnen ist. Je stärker sich diese Reaktion ausnimmt, desto stalinistischer muss die Politik der Kommunisten zwangsläufig sein. Der Stalinismus ist also keine feste, unvariable Politik, die alles niedermäht, was ihr nicht passt. Er verändert sich mit dem Verhalten der Gegner. Wenn diese zur Vernunft kommen und ihn nicht mehr bekämpfen, ändert der Stalinismus umgehend seine Vorgehensweise, gewöhnt sich als Ergebnis einer dialektischen Fortentwicklung ab, Stalinismus zu sein, und wird zum reinen Sozialismus. Bis dahin aber bleibt der Stalinismus die einzige Möglichkeit der Gesamtheit der Kommunisten, wenn nicht der Menschheit als Ganze, überhaupt noch unbeschadet im Sozialismus anzugelangen. Genau, was er hier also schreibt, ist, dass es für Stalin und Lenin ja die einzige Möglichkeit war, halt so vorzugehen, die einzige Möglichkeit für sie, noch lebendig im Sozialismus anzukommen. Weil klar kann man sagen, wir dürfen da nicht so stalinistisch sein, okay, dann kann man auch auf den Kommunismus zugehen, sich das zum Ziel setzen, aber dann hat man halt diese bürgerliche Reaktion nicht einberechnet, die auch wieder gewalttätig wird, weil natürlich wollen die Kapitalisten sich das nicht so einfach nehmen lassen, wenn sie jetzt in dieser privilegierten Position sind und werden das mit allen ihre Machtstempfenden, alles, was mit allem, was in ihrer Macht steht, bekämpfen. Und daher würden Lenin und Stalin dann also schnell wieder getötet werden, wenn sie nicht so stalinistisch vorgehen würden. Und ja, das kann man dann sagen, wäre aber besser, das wäre dann, da hätten sie sich reiner gehalten, aber sie hätten halt den Sozialismus nicht mehr lebendig erreicht. Und so ist es richtig zu sagen, erstmal nach sich selbst schauen, erstmal sagen, ja, ich habe dieses Recht zu leben und will den Sozialismus erreichen, aber erstmal will ich halt auch dafür sorgen, dass ich da noch lebe, dass ich einfach das eigene Leben auch erhalten und unbeschadet dort ankommen im Sozialismus und nicht sich sowas Tolles erträumen, wo keine Gewalt anwenden gegen die Gegner und dann, ja, kommt man halt gar nicht mehr lebendig dort an im Sozialismus, aber man hat sich ja reingehalten. Das ist halt die Entscheidung, die schwierige Abwägung, die da zu treffen ist. An der Stelle muss ich aber wirklich langsam zum Schluss kommen. Und ja, ich konnte hier einfach gar nicht mehr aufhören, weiterzulesen. Aber es war gut. Vielleicht muss ich hier das dann doch noch zu Ende lesen. Der Stalinist hat sich als unauffällig für romantische Weltanschauungen erwiesen. Aber gut, hier ist vielleicht nochmal wichtig, diese Romantik zu definieren, auf die er hier immer wieder zurückgreift. Das romantische Bewusstsein ist also so ein idealistisches, das sich da in subjektiven Träumereien verliert. Romantik kann ich hier vielleicht nochmal nachgoogeln. Romantik, sagte Goethe ja, ist das Kranke und Klassik ist das Gesunde. So hatte Maren Grund, glaube ich, Goethe zitiert. Ja gut, aus der Kunst ist natürlich immer dieses eine Bild hier von Caspar David Friedrich sehr, sehr prägend. Hat immer ein sehr schönes Bild hier von dem Wanderer in den Wolken. Aber hier lese ich nochmal vor Romantik. Was soll das genau bedeuten? Die Romantik ist eine kulturgeschichtliche Epoche vom Ende des 18. bis ins 19. Jahrhundert. Ja gut, aber das ist jetzt nicht so sehr als Kulturepoche, sondern Stilmittel und Kennzeichen. Also zum Beispiel steht hier auf Wikipedia, das Unbewusste der menschlichen Psyche wird ausgelebt und kommt zum Vorschein. Dies wird beim Leser, Zuhörer und Betrachter mit verschiedenen Stilmitteln angesprochen. Sehnsucht und Liebe. Die blaue Blume ist das zentrale Symbol und Novalis verwendet diese blaue Blume als Symbol für das Streben nach Unendlichkeit und Synergie, das Verschmelzen der Sinneswahrnehmung und Erkenntnis eben. Genau. Und Novalis schrieb also einen fragmentarischen Roman, Heinrich von Ofterding. Da ist es halt wieder dieses Fragmentarische. Der Romantiker, ja, der verliert sich da in Fragmenten. Und er will hier Sinneswahrnehmung und Erkenntnis verschmelzen. Das ist interessant, ja. Also da soll es keine Trennung mehr geben zwischen dem, was wir da so wahrnehmen, was wir an der Natur für Schönheit wahrnehmen und der Erkenntnis. Das soll irgendwie zusammenfließen. Aber, ja. Aus dem Leben eines Taugenichts. Das ist auch so eine Novelle. Aber okay, ich denke, Romantik soll hier heißen, man ist da also in diesem Subjektivismus gefangen. Man erträumt sich da was Schönes, man will das alles so, die Welt, dass sich die den eigenen Wünschen anpasst, wie Michel Houellebecq in dem einen Gedicht schrieb, nicht so sein wie derjenige, der die Welt seinen Begierden entsprechend zurechtbiegen will. Das wäre halt vielleicht der Romantiker. Dann lese ich hier aber jetzt mal wirklich weiter, noch dieses Kapitel zu Ende und dann ist auch Schluss. Der Stalinist hat sich als unanfällig für romantische Weltanschauungen erwiesen, was ihn dazu veranlasst, sich keinen Illusionen über die Geschäftigkeit und Kampfesbereitschaft der bürgerlichen Feinde des Kommunismus hinzugeben. Natürlich also weiß man, dass Revolutionen nicht gern gesehen sind bei jenen wenigen, denen sie notwendigerweise schaden, also den Mitgliedern der vom Verlauf der Geschichte obsolet gemachten Klassen. Einzelne, die meinen, sich gegen die Überführung des privat angeeigneten Besitzes an Grundstücken, Immobilien, Kapital, Know-how und Produktionsmitteln in gesamtgesellschaftliche Kontrolle zur Wehr setzen zu müssen, sich also den Maßnahmen der kommunistischen Vernunft nicht zu fügen bereit sind und stattdessen lieber ihre unrechtmäßigen Privilegien zu verteidigen trachten, dürfen in den Geschichtsbüchern nachschauen, wie zu anderen Zeiten mit solchen Leuten verfahren wurde. Die heute noch herrschende Bourgeois-Klasse handhabte die Sicherung ihrer revolutionären Errungenschaften in Frankreich ab 1789 etwa mit Mitteln wie der Guillotine. Der Stalinismus möchte sich nun gar nicht übertrieben nonkonform gebären und hat also durchaus nicht vor, diese gut erprobten Gepflogenheiten ausgerechnet jetzt jäh abzubrechen. Er bekundet rundheraus, dass er nicht gedenkt, irgendwen zu zwingen, inhaftieren, verletzen oder zu töten, der der kommunistischen Sache positiv oder neutral gegenübersteht. Aber wer glaubt, als Bourgeois unbedingt die Revolution bekämpfen zu wollen, der sollte, um es freundlich zu formulieren, damit rechnen, dass man ihn von Seiten der Revolution an seine eigenen historischen Gepflogenheiten zu erinnern gedenkt. Und das ist einfach genial, hier zu schreiben: Wir Stalinisten, wir wollen nicht so nonkonform sein, wir wollen gar nicht so edgy sein, sondern einfach an dem festhalten, was sowieso schon so Gepflogenheit in der Weltgeschichte ist. Und also diese Bourgeois-Klasse hat das damals gehandhabt mit den Guillotinen. Und ja, wir können einfach sagen, es ist ja nicht aus reiner Bosheit, aber einfach, weil wir dem Realitätsprinzip verpflichtet sind und sagen, ja, so ist es halt anscheinend auf der Welt, wenn man da zu Macht kommen will und seine Interessen durchsetzen will, dann bedient man sich der Gewalt und wir führen das einfach fort, was sowieso schon seit Jahrtausenden gängige Praxis ist. Und auch sehr wichtig ist hier ja, wer der Revolution neutral gegenübersteht, hat nichts zu befürchten. Der wird nicht gezwungen, inhaftiert, verletzt oder getötet. Das ist auch sehr wichtig. Und sehr wichtig eben, dass es nicht mehr zu diesen etwas wahllosen Säuberungen kommt, wie unter Stalin in den 30ern, sondern dass man da wirklich sagt, die Leute dürfen doch ihrem Leben nachgehen. Es ist auch egal, was sie für eine Einstellung zum Kommunismus haben, solange sie vielleicht nicht öffentlich weitreichende Kritik äußern. Auch in China heutzutage ist es ist die Meinungsfreiheit auch deutlich mehr gegeben, als man sich so vorstellen würde aus dem Westen. Also behaupte ich nur mal, ich finde diese eine Seite ganz spannend, Quora. Quora ist dann doch mal ein soziales Medium, wo man was lernen kann. Da werden immer so Fragen gestellt und dann schreibt irgendwer eine Antwort. Und da ging es einfach darum, wie das Leben in China so ist. Wo einer halt meinte, wahrscheinlich so ein ausländischer Unternehmer, ja, jemand, der da ganz zufrieden war und gemeint hat, man kann auch frei seine Meinung sagen, soweit sie nicht völlig der Partei widerspricht, kann man schon eigentlich alles sagen, was man will, solange man halt da vielleicht noch grundsätzlich sagt, ja, die Partei ist schon richtig, dass die hier herrscht, aber kann man durchaus auch die Politik kritisieren. Und was er halt auch meinte, ja, die Sicherheit da, du kannst dein Handy einfach auf dem Tisch liegen lassen im Café und aufs Klo gehen, musst dir keine Gedanken machen. Na gut, ist natürlich auch schwierig dann mit dieser Überwachung, dass die Freiheit des Einzelnen nicht mehr so geschätzt wird, dass da der Einzelne dann so überwacht werden kann und so gesteuert. Aber ja, glaube ich, kann für heute ja wirklich den Abschluss bilden. Bin wieder erschöpft und muss hier mich wirklich mal kritisch hinterfragen. Hier ist die Kritik angemessen, ob dieses Podcast jetzt nicht langsam zur Sucht geworden ist und hier überhand nimmt. Ja, eigentlich schon. Nun gut, ich meine, ja, da muss ich noch weitermachen, muss ich nächstes Mal nochmal weiter lesen, aber dann muss man ja wirklich mal irgendwann zum Ende kommen mit diesem Buch. Aber ich habe mich da einfach schuldig gefühlt. Wie gesagt, beim letzten Mal habe ich mich einfach schuldig gefühlt, ja, dass ich auch schon so von Vorurteilen über den Kommunismus geprägt war und es einfach an der Zeit war, sich nochmal neue Gedanken zu machen. Und ich ja nicht sage, dass ich das völlig verstanden habe oder da schon am Ende wäre. Meinen Gedanken. Aber dieses Buch hat mir einfach nochmal so neue Horizonte eröffnet. Einfach mich so befreit. Und hier habe ich dieses Buch von Robert Pfaller liegen. Das kann ich jetzt vielleicht nicht weiter vorlesen, obwohl es so interessant ist mit der Liebe. Aber ich denke, diese, dieser Auszug über die Liebe, was ich da vorgelesen habe in Folge 30 am Anfang, das ist schon mal eigentlich genug Material, um einige Zeit drüber nachzudenken. Deshalb will ich euch damit noch allein lassen und sage euch auch, ja, das ist auch deutlich wichtiger als jetzt die Revolution. Die ist auch sehr wichtig, aber die Liebe ist immer noch mal wichtiger. Behaupte ich mal so, okay. Genau, und da, das ist einfach noch viel revolutionärer, was Faller da schreibt, dass man da von der monogamen Beziehung mal wegkommen könnte und dass das gar nicht so die einzige Form der Liebe sein muss. Dass man nicht nur eine Person lieben kann, wie ich am Anfang auch meinte, auch ich mache diese Kunstform hier des Podcastens vielleicht aus Liebe und auf jeden Fall aus Liebe zu euch vielen Hörenden. Und gut, aber dann ist jetzt wirklich genug gesagt. Ich könnte noch überlegen, was jetzt für eine Musik gespielt werden soll oder ob es überhaupt Musik braucht. Klar, ich bin da auch etwas unsicher, auf wie viel Resonanz stützt jetzt so ein etwas aus der Reihe fallendes Lied wie das von vorher mit Freddie Mercury. Wird das wirklich auf große Resonanz da stoßen bei euch? Aber solange ihr mir halt kein Feedback gibt, muss ich ja immer weitermachen. Vielleicht das Feedback so provozieren, ja. Ja, könnt auch gerne was über die Musik schreiben. Ja, dieses Lied Lisa könnte ich vielleicht spielen, um mich dann auch wieder einzustimmen auf die Liebe. Vielleicht bin ich dann in der nächsten Folge bereit, darüber zu sprechen. Die nächste Folge wird ja sowieso eine ganz besondere sein mit Folge 33. Da muss ich mir was Besonderes überlegen, was Einzigartiges als Verbeugung von Noah Gender und ihrem Fetisch der 33. Ja, natürlich bin auch ich als Noah Gender-Hörer hier dieser Magie der Zahl 33 erlegen. Und ja, muss da einfach grübeln, was könnte da passen für die nächste Folge. Also die Liebe, ja, die wäre eigentlich passend. Und es gibt also dieses eine Lied namens Lisa. Dieses Lied wollte ich irgendwann mal spielen, vielleicht jetzt gleich. Und ansonsten, was gibt es noch? Ist auch so ein interessantes Lied hier über die Nachwendezeit, aber nee, das glaube ich jetzt nicht so das Wahre. Paolo Londra habe ich auf meiner Liste. Ich denke, ja gut, Lisa. Oder Milchschaum von wegen Lisbeth. Milchschaum, Gespräche über Milchschaum haben keine Existenzberechtigung, ja? Manches muss einfach nicht sein. Ja, ich glaube wirklich, es ist besser, hier vielleicht ein bisschen politisch zu bleiben, um hier thematisch den Anschluss zu halten an dieses Buch und beim nächsten Mal dann wieder zur Liebe überzugehen. Lisa werde ich auf jeden Fall spielen. Ist ein hervorragendes Lied. Hervorragend. Und bringt genau das zum Ausdruck, was ich meinte. Die Millennial-Generation. Wir Millennials sind so... Ja, wir leiden so viel. Und dieses Leiden, da kann man dann einfach noch dran festhalten und das sogar als Kapital sehen. Und wie in Folge 27 besprochen, wie bei dem Lied von Paolo Londra sagen, hey, hör mir kurz zu, ich bin nicht interessant, ich bin einfach feige, ich bin ein Feigling wie jeder andere. Und ja, das kann man vielleicht so sagen, das ist heutzutage die beste Verführungstaktik. Genau, und das kommt in Lisa auch zum Ausdruck, dass man da so zermürbt ist von seinen inneren Problemen. Aber genau das dann verwendet diese innere Zerrissenheit verwendet man dann als Hebel, um sich überhaupt noch zu trauen, sich zu verlieben und sich zu wagen, der anderen Person so zu nähern und ihr die Gefühle offen zu legen und zu sagen, ja okay, bitte lieb mich oder auch nicht. Aber das werden wir dann da besprechen, werde ich dann da drauf eingehen. Und jetzt kann ich am besten nur noch dieses Lied hier spielen. Milchschaum, ja gut, ist ein ganz gutes Lied. Gibt viele gute da, viele gute Lieder. Aber ja. Dann sage ich hier einfach mal, sag ich mal, entlasse ich euch wieder in die Freiheit. Ja, könnt ihr mal überlegen, was ist jetzt besser, diese Freiheit oder doch die Autorität? Hier mit dem gesprochenen Wort, war das nicht eigentlich schöner, hier diesen Podcast zu hören, der auch so ein autoritäres Produkt ist, weil da jemand spricht und diese Sprache euch einfach so auferlegt wird, in dem Moment ihr euch gar nicht dagegen wehren könnt. Und ja, jetzt halt wieder Freiheit, dann nach diesem Lied wieder die Freiheit, müsst ihr wieder frei entscheiden, was wollt ihr da machen, aber was soll das sein? Dieses Leben kann doch gar nicht so erfüllt sein im Kapitalismus, deshalb einfach mal hier der Gedankenanstoß, wie wertvoll ist eigentlich diese heutige Freiheit? Sollten wir da nicht mal langsam drüber hinausgehen? Von diesem Fetisch der Freiheit wegkommen? Aber gut, damit soll es das dann auch gewesen sein. Soll es hier wirklich sein? Hier bin ich über 2 Stunden, denke ich mal. Ja, das ist schön. Über 2 Stunden, okay. Heute habe ich viel vorgelesen, einfach weil ich dachte, ja, ich muss auch nicht so viel sagen. Es war mir einfach wichtig, das hier rauszubringen, weil es mich selbst einfach so in Aufregung, in helle Aufregung versetzt, was ich da nachlesen konnte. Und deshalb will ich hier das euch auch nicht vorenthalten. Dann bis zum nächsten Mal, bis zur legendären, bis zur unglaublichen, unbegreiflichen, unbeschreiblichen Folge 33, die sicher was ganz Besonderes sein wird und sicher nicht morgen, sage ich mal, jetzt habe ich 3 Tage in Folge gepodcastet. Gut, 4 war eigentlich immer meine Lieblingszahl, aber ich sage hier, nee, morgen am besten mal nicht, mal eine Ruhepause einlegen und dann kann es ja weitergehen mit Folge 33, da brauche ich wirklich meine Vorbereitung. Diese Folge muss sitzen, muss von vorne bis hinten durchgeplant und durchgetaktet sein. Ja, damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, für euer Zuhören und wünsche euch eine schöne Nacht. Eine schöne Nacht, die sich jetzt hier auch wieder bei mir über die Welt senkt und alles langsam in die Dämmerung taucht. Tschüss. Und ich habe euch natürlich lieb, unglaublich lieb. Bis zum nächsten Mal.
Milchschaum haben keine Existenzberechtigung. Während einer Softskill-Analyse traf ich schlüsselkompetenzlos eine Feststellung. Ich bin relativ gut, relativ gut mit euch ausgekommen. Und ich weiß jetzt wieso. Ich weiß jetzt, wieso ich hab es rausbekommen. als Applaus, lauter als Applaus.